Ja, dann darf ich Sie jetzt alle ganz herzlich begrüßen und auch meiner Freude darüber Ausdruck verleihen, dass Frau Özos es geschafft hat und auch bereit war, aus Berlin anzureisen. Sie ist bekanntlich die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Sie hat studiert Anglistik, Spanisch und Personalwirtschaft, war dann wissenschaftliche Mitarbeiterin für Integrationsprojekte bei der gemeinnützigen Körperstiftung. Sie war dann Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Sie sagt auf ihrer Website, dass sie eine Hamburgerin ist, weil sie da auch geboren ist. Und ist seit 2009 nun Mitglied im Deutschen Bundestag. Von 2009 bis 2013 war sie Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Sie war stellvertretendes Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss, Integrationsbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion. Seit Dezember 2011 ist sie stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD und seit 2013 ist sie eben die Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration der Bundesregierung, direkt dem Kanzleramt unterstellt, wenn ich das richtig sehe. Wir freuen uns wirklich sehr auf Ihren Vortrag und da darf ich Sie auch gleich nach vorne bitten.
So, wunderbar. Ja, liebe Frau Professor Schäbler, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier einfach so drauflegen kann. Das müsste wohl gehen. Und liebe Frau Professor Kuller, liebes Organisationsteam dieser Ringvorlesung, ich weiß ja gar nicht, wer da alles dazugehört, aber auf jeden Fall die Technik und meine sehr verehrten Damen und Herren, erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich komme jetzt tatsächlich gar nicht aus Berlin, sondern aus Frankfurt. Wir haben heute schon eine kleine Tour gemacht, wieder durch Deutschland, wie fast jeden Tag, muss ich sagen. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, bin wirklich gerne gekommen und versuche Sie jetzt ein bisschen auch in vielleicht eine bisschen andere Gedankenwelt mitzunehmen, über die Situation in unserem Land, die ja nicht immer so ganz leicht im Moment auch zu beschreiben ist und schon gar nicht in einer sehr begrenzten Zeit. Ich will das aber natürlich trotzdem versuchen. Ich habe auch ein paar Folien versucht zusammenzustellen. Wenn ich vergesse, irgendwie das was zu zeigen, dann mache ich es hinterher. Ich fange an mit einer großen politischen Philosophin, Hannah Arendt. Die hat einmal mit Blick auf die gesellschaftlichen Umbrüche zwischen den beiden Weltkriegen des letzten Jahrhunderts gesagt, bei Flüchtlingen und Staatenlosen ginge es im Kern darum, das Recht, Rechte zu haben, zu garantieren. Hannah Arendt, das ist sicherlich bekannt, war ja selbst kurzzeitig von der Gestapo inhaftiert, dann aus Deutschland geflohen, später von deutschen Nazis ausgebürgert und dann bis zu ihrer Einbürgerung in den USA staatenlos gewesen. Sie wusste also durchaus, wovon sie sprach und worüber sie auch schrieb. Und wer den Schutz seines Heimatlandes verliert oder gar unmittelbar in seinem Land verfolgt wird, der braucht andere Staaten, die ihn schützen und die ihm Rechte geben. Ich denke, das ist eine zentrale Lehre des letzten Jahrhunderts, an der sich bis heute in Wahrheit gar nichts geändert hat. Nun sind im vergangenen Jahr über 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland gekommen. Es ist ja auch die Rede von einer historischen Ausnahmesituation angesichts dieser hohen Zahlen. Und wie wir alle wissen, gehen die Reaktionen auf diese Entwicklung bei uns in Deutschland weit auseinander. Ich werde nicht alle beschreiben, aber vielleicht mal so ein bisschen die Extreme, die einen warnen vor dem Untergang des Abendlandes, die anderen wiederum versprechen sich wirtschaftliche Impulse für unsere alternde Gesellschaft. Vielleicht ist beides zu extrem, wenn man es allein so für sich betrachtet. Und die Bandbreite geht von wir schaffen das, nur allzu bekannt, wie aber auch zu Sprüchen aus den 90er Jahren, die ja auch noch einige kennen werden, wie das Boot ist voll oder Ansturm der Armen. Das ist uns ja alles nun wirklich nicht unbekannt. Und jetzt muss ich hier mal einmal draufdrücken. Das fand ich nämlich in den ersten Jahren meiner Amtszeit als Bundestagsabgeordnete ganz spannend, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir diese Wiederholung schon einmal hatten. Also das, und das war damals immer überhaupt nicht erklärbar, muss man auch dazu sagen. 1991, klar, Jugoslawienkrieg, dann war das noch nach der Wiedervereinigung, da waren viele Aussiedler gekommen. Also das Land war irgendwie im Umbruch und vor allen Dingen gab es wirklich viele Flüchtlinge auch im Land. Alles sehr durcheinander. Das konnte man, das musste man nicht gut finden, aber das konnte man irgendwie nachvollziehen, wie es zu solchen Titeln kam. 2006 war gar nichts los in unserem Land, wenn ich das mal so sagen darf. 2008 ist ja sozusagen die Spitze, die wir immer wieder nach so einer Kurve zeigen, wo insgesamt im gesamten Jahr 28.000 Asylanträge bei uns gestellt wurden. Das haben wir jetzt an einem Wochenende einmal erlebt, dass so viele Menschen gekommen sind. Also das muss man wirklich sagen, das war schon immer sehr unerklärlich, aber es hat natürlich die Atmosphäre geprägt und viele Leute, die sich damit nicht befasst haben, die jetzt nicht genau wussten, wer kommt und wer geht eigentlich, die hatten ja damals schon das Gefühl, oh Gott, nicht so, jetzt kommen schon wieder ganz viele Leute. Und nun kommen also diese Überschriften erneut zurück. Ich frage mich ja manchmal, was in diesen Zeiten eigentlich die größere Überraschung ist, vor der wir alle stehen. Ist jetzt die Überraschung wirklich, dass so viele Flüchtlinge kommen oder dass wir alle so überrascht sind, dass sie bis zu uns kommen und dass sie kommen? Das ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Worüber sind wir eigentlich wirklich überrascht? Und eine erste Antwort, warum eben diese Reaktionen so weit auseinandergehen, ist für mich schon auch, dass sich ja unsere Gesellschaft mit dem Thema Einwanderung durchaus auch in der Vergangenheit schwer getan hat. Wir haben in Deutschland lange gebraucht, um überhaupt zu akzeptieren, dass wir ein Einwanderungsland sind. Ich empfehle ja immer gerne für die, die es interessiert, mal so die Lektüre aus dem Jahr 2000, wo es um das Staatsbürgerschaftsrecht ging im Deutschen Bundestag, was da alles so hin und her geworfen wurde. Und wenn man das einmal sich wirklich zurückerinnert, zumindest in Westdeutschland wurden ja vor 60 Jahren Gastarbeiter ins Land gerufen. Also 1955 der erste Anwerbevertrag mit Italien, das erste Land damals. Aber es gab kaum Integrationsangebote. Das brauche ich jetzt nicht alles erklären. Es war ja damals auf Zeit angelegt und so. Das hat man dann irgendwann gelernt, dass das so nicht so ohne weiteres funktioniert. Es waren nicht nur diejenigen, die kamen, die auch gerne weiterarbeiten wollten. Es waren vor allen Dingen die Unternehmer, die gesagt haben, dieses komische Rotationsprinzip, nach 5 Jahren kommt der nächste, ist irgendwie nicht wirtschaftlich. Da habe ich endlich mal einen eingearbeitet, der begreift, was im Betrieb vor sich geht. Nach 5 Jahren soll der wieder gehen und der nächste soll kommen. Also es war durchaus von beiden Seiten ja nicht so gewollt. Es gab eben trotzdem kaum Integrationsangebote und das blieb so auch in der Zeit, als dann klar war, nun bleiben Familien hier und es sind auch ihre Familien da. Also sie gründen Familien oder sie haben ja teilweise auch Familien nachgeholt. Nach den Gastarbeitern gab es ja auch weitere Einwanderungsgruppen nach Deutschland. Ich erinnere mal an Spätaussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion, Flüchtlinge wegen der Jugoslawienkriege, die ich schon genannt habe, oder eben auch Millionen von Europäern im Rahmen der EU-Freizügigkeit. 1982, und da kann man jetzt so langsam verstehen, wie wir uns eigentlich voranbewegt haben, 27 Jahre immerhin nach der damals begonnenen Anwerbung der Gastarbeiter, legte der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP fest, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Das, also fast 3 Jahrzehnte später. Und diese Festschreibung, wie man ja heute weiß, war eben auch damals schon keine Realität, sondern wohl eher so etwas wie ein Wunsch, etwas wegzuschreiben. Man wollte die Wahrheit nicht so ganz wahrhaben, sondern einfach sie wegreden, obwohl alle ja sahen, nicht so, die sind hier, die Menschen, wir leben zusammen. Und eine Vorgängerin von mir, Cornelia Schmalz-Jakobsen, bezeichnete diese Festlegung damals schon als Lebenslüge wider den Augenschein. Eigentlich ein schöner Satz, wie ich finde. weil man sah es eben nicht so wirklich konkret. Und es war auch nichts, was man jetzt irgendwie erfinden musste oder was wir heute ja auch erleben. Viele Geschichten, wo man sich fragt, stimmt das oder stimmt das nicht? Dieses war ganz klar einfach der Fall. Die Menschen waren ja da. Ja, wenn man dann den Blick weiter zurückwirft, stellt man fest, in der Geschichte unseres Landes oder der deutschen Länder, wenn man dann in den vergangenen 400 Jahren guckt, ist Einwanderung, war und ist eben ein Normalfall. Ich glaube, das muss man sich irgendwann auch mal eingestehen. Man muss nicht immer daran denken, nicht jeden Tag muss man darüber nachdenken, aber aktuell ist es vielleicht ganz gut, mal daran zu erinnern, wenn man die Zeiten nimmt nach dem 30-jährigen Krieg, im 17. Jahrhundert, als die deutschen Fürsten, Holländer und Hugenotten zur Besiedelung der entvölkerten Gebiete einluden, zu den Polen im Ruhrgebiet, den Russen in Berlin, den Italienern im 19. Jahrhundert. Und selbst in der dunkelsten Zeit deutscher Geschichte, in der Zeit des NS-Regimes, lebten 8 Millionen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in Deutschland, verschleppt in die Produktion. Und was ich daran interessant finde und wirklich gern nochmal betone, ist, wir haben ja so ein Bild bei uns, die Welt will zu uns. Die wollen immer nur irgendwie kommen. Tatsächlich war es aber in den vergangenen Jahrzehnten so, dass wir, also dieses Land, wiederholt Menschen eingeladen hat zu kommen. Aus unterschiedlichsten Gründen natürlich. Bei den Aussiedlern war es ein anderer Grund als bei den Gastarbeitern. Aber es hatte natürlich immer was mit den Interessen dieses Landes zu tun. Und auch die EU-Freizügigkeit, bei der man heute sagen kann, na ja, an der einen oder anderen Stelle erleben wir natürlich auch unsere Probleme so damit. Kann man im Ruhrgebiet sehen, kann man auch woanders sehen. Sie hat uns aber auch einen gewissen Wohlstand gebracht, auf den ja auch keiner so richtig verzichten möchte. Also man muss schon immer das Bild auch in seiner Vollständigkeit anschauen. Und nach der aktuellen Zählweise hat nun jeder fünfte Einwohner diesen sogenannten Migrationshintergrund. Ein Wort, mit dem man eigentlich politisch gar nichts anfangen kann, weil es eben nur sagt, dass entweder man selbst oder irgendeiner aus der beiden Eltern, in der Wissenschaft geht sogar noch eine Generation weiter, mal eingewandert ist. Über ethnische Zugehörigkeiten etc. ist darin nichts enthalten. Also eigentlich nur die Wanderungsbewegung. Und das hat eben etwas sehr Beliebiges. Denn wenn man jetzt den Rechenschieber mal 5 Jahre auf der Zeitleiste zurückrechnet, der Migrationshintergrund in Deutschland wird ja heute nach 49 berechnet. Und in meinen Augen wird das auch bewusst so gemacht. Denn wenn man jetzt mal 5 Jahre das Ganze verschieben würde, wird man natürlich die 12 Millionen Vertriebenen und Flüchtlinge mit einrechnen müssen, die damals ins Land gekommen sind. Und dann hätten wir ungefähr die Hälfte unserer Bevölkerung mit einem Migrationshintergrund. Und man kann jetzt noch weiter zurück verschieben und es dürfte kaum noch eine deutsche Familie zu finden sein, die nicht irgendwie von Aus- und Einwanderung, von Flucht oder Vertreibung ihrer Vorfahren erzählen kann. Wie nun jemand als Einwanderer dann behandelt wurde, welche Angebote die Menschen bekommen haben, das wiederum war sehr stark abhängig von der ethnischen Herkunft. Und das ist schon etwas Wichtiges. Während Aussiedler beispielsweise sofort Sprachkurse, Integrationsangebote bekamen, haben es alle anderen nicht bekommen. Es gab keine, also es gab welche, nicht? Mal hat ein Land hier was gemacht, mal da. Also will nicht ausschließen, dass es auch manchmal sehr gute Sachen gab. Aber keine, die sozusagen von Deutschland verordnet waren. Man darf nicht ganz vergessen, das Zuwanderungsgesetz, über das wir ja auch lange gestritten haben, was überhaupt diese Sprach- und Integrationskurse nun ermöglichte, die sind ja Teil dieses Zuwanderungsgesetzes gewesen, das ist in 2005 zustande gekommen. 2005, jetzt überlege man mal, 1955 der erste Gastarbeiteranwerbevertrag. 2005 schaffen wir es, ein Zuwanderungsgesetz zu erlassen. Dazwischen waren 50 Jahre und wenn mir die Bemerkung erlaubt ist, das war nicht schnell. Da braucht man ein bisschen mehr Motor, nicht so, auch in der Zukunft. Ja, in der Fragen der... Sehe hier gerade, ich habe noch etwas. Was habe ich denn da? Ach so, ja, Flüchtlinge, 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 meckern nicht mal was anderes als Griechenland, Griechenland, Griechenland. Tatsächlich muss man ja sagen, wir sind sehr schnelllebig geworden. Also wenn wir, ich hatte nämlich vorhin jetzt auch mit Journalisten noch ein Gespräch über die Europäische Union und so weiter, vielleicht kommen wir heute Abend ja auch noch ein bisschen wieder darauf, aber man hat schon das Gefühl, wann war das nochmal, nicht so mit Griechenland, diese Debatte, das ist ja schon fast eine Ewigkeit her und es ist eben noch nicht so lange her, sondern im Moment kommt alles sehr massiv, ist aber genauso schnell fast schon von der Tagesordnung wieder runter. Ja, seit 2 Jahren sprechen wir über Flüchtlingsthematik, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es tatsächlich so, dass wir erst seit letztem Sommer natürlich so richtig darüber sprechen, weil da plötzlich auch ganz viele Menschen dann den Weg ja nun zu uns gefunden haben und in der EU auch all diese Probleme entstanden sind. Und natürlich sprechen wir so sehr darüber, weil die Zahlen plötzlich so hochgeschnellt sind und auch alle Städte und Gemeinden und Kommunen vor riesige Herausforderungen gestellt haben. Das darf man überhaupt nicht verhehlen, wenn man sich mal überlegt, was da sich entwickelt hat. Und ich zeige diese Folie. Es ist jetzt ein bisschen schade, das habe ich schon angemerkt, aber wir haben das jetzt nicht vervollständigen können. Ich habe vielleicht nachher noch eine andere Grafik. 91, ich muss mal kurz vor diesem Mikrofon weg, also 91 wären die Zahlen auch so hier gewesen, nicht? So, man muss, das wäre jetzt ganz schön, diese Kurve zeigen zu können, deswegen sage ich es dazu, aber dieses zeige ich, weil in dieser Zwischenzeit der Jahre ja wahnsinnig viel passiert ist. Es haben zum Beispiel Landesrechnungshöfe ihren Bundesländern gesagt, sag mal, du hast da so eine komische Einrichtung, die steht leer. Die war mal damals für Flüchtlinge. Was macht ihr denn jetzt damit? Und teilweise wurden sogar Kommunen oder Länder aufgefordert, die abzuschaffen, weil man sie nicht brauchte. Und nun kamen wir plötzlich in so eine Situation und man sieht ja, wie plötzlich, da kommen ganz viele Menschen und wir wussten gar nicht, wohin. Wir wollten nur noch Obdachlosigkeit vermeiden im letzten Jahr, wenn wir mal ehrlich sind, ne, alle miteinander. Wir wollten eben nicht, dass Menschen irgendwo auf der Straße schlafen, sondern dass sie halbwegs untergebracht sind und natürlich auch ein bisschen was zu essen haben. Und deswegen ist es eben dazu gekommen, dass wir jetzt nach und nach eigentlich erst so eine Struktur aufgebaut bekommen. Ich bin nun wirklich überall in Deutschland unterwegs und was ich vor allem merke, das weiß ja aber auch jeder, der wahrscheinlich selber ein bisschen unterwegs ist, es gibt etwas ganz Großartiges, womit keiner bei uns gerechnet hat in so einer Situation. Es gibt ein riesiges ehrenamtliches Engagement von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes. Wie viele Zehntausende das sind, kann eigentlich keiner so richtig zählen. Aber neu ist Folgendes, und das war in der Vergangenheit eben nicht ganz so ausgeprägt, die Menschen rennen los und wollen die kennenlernen, die da kommen. Oder wollen wissen, was in der Unterkunft passiert, wollen mithelfen bei allem, was da eben gerade nicht funktioniert. Das ist zum Teil nett chaotisch, kann man sagen, geht auch eine Weile so ganz gut, aber braucht natürlich eine Struktur. Also über eine längere Zeit hinweg muss so etwas auch strukturiert werden, muss unterstützt werden und braucht ja auch Anlaufstationen, darf nicht einfach nur für sich selber irgendwie passieren. Ich glaube, dass ganz viele schon aus so einem Gefühl losgehen, jetzt will ich helfen, jetzt können wir was Gutes tun, diese Menschen sind wirklich in Not. Ein bisschen haben sicherlich auch die Bilder dazu beigetragen, die wir aus dem Krieg gesehen haben. Es ist ja so, dass wir nun auch sehen, was dort passiert. Wir sehen ja teilweise, wie zum Beispiel in Syrien nicht ganze Viertel plötzlich zerbombt werden. Und wenn ich jetzt die Ehrenamtlichen auch immer wieder mal auszeichnen darf, das finde ich ehrlich gesagt immer wieder einen sehr schönen Anlass, weil die ja berichten, was bei ihnen jeweils vor Ort los ist. Ich hatte gerade so eine Gruppe von älteren Damen, das war sehr nett, aus Hamburg, die dann sagten, ja, sie wohnen schon in einem etwas besseren Viertel, etwas besser gestellt, die eigentlich auch nicht so sehr mit Flüchtlingen in Kontakt kommen bisher. Also ich sage das mal extra so. Und das war schon eine gewisse Überzeugungskraft nötig, in der Nachbarschaft zu sagen, Mensch, jetzt haben wir hier auch unsere Flüchtlinge, sage ich mal, und wir kümmern uns um die. Und dann stellten sie fest, und das war wirklich schön, das zu hören, sie sagten, das sind ja Menschen, die ein Leben hatten wie wir. Die haben ja genauso gelebt wie wir teilweise und die haben alles verloren. Da ist plötzlich das Haus nicht mehr da, die Wohnung nicht mehr da, die Schule nicht mehr da, der ganze Stadtteil nicht mehr da. Also wenn man das plötzlich so hautnah erlebt, ist man, glaube ich, auch nicht mehr ganz so drauf aus, um zu lesen, welchen Bericht vielleicht die Zeitung schreibt oder was auch andere Nachbarn so erzählen, die das Ganze nicht glauben wollen. Es ist einfach glaubwürdiger, nicht so, mit den Menschen ja auch zusammen zu sein. So, was müssen wir jetzt aber politisch tun? Das ist ja das Eigentliche, dass wir jetzt zu einer Ordnung und Struktur zurückkommen müssen, die wir eigentlich ja auch so ein bisschen gewohnt sind. Wir sind immer so ein bisschen übergeordnet manchmal auch in diesem Land. Und deswegen, glaube ich, ist es auch so eine Unsicherheit, nicht? Wenn man sagt, also wenn ich hier falsch parke, kriege ich schon Zettel. Aber wenn da jetzt plötzlich alle in diesem Flüchtlingsheim das Chaos ist, dann ist das in Ordnung oder was? Also das muss sich natürlich die Waage halten. Und deswegen haben wir immer wieder drauf gedrungen, die Asylverfahren müssen beschleunigt werden. Sie müssen endlich schneller werden. Wir wollen ja mal so eine richtige Abfolge haben. Das heißt, wenn man es schafft, in relativ überschaubarer Zeit, eigentlich sind ja 3 Monate das Ziel, das klappt nicht immer. Bei manchen geht es sehr viel schneller, aber bei manchen dauert es nun deutlich länger, wie wir alle wissen. Wenn man das noch mal ein Stück weit jetzt in den Griff bekommt und beschleunigt, haben wir natürlich etwas, wo wir sagen können, okay, 3 Monate sind die da, wären dann, oder 4 Monate meinetwegen, in dieser Einrichtung. Und dann erst werden die, die bleiben dürfen, die eben wirklich Asyl bekommen, in die Kommune verteilt. Fatal ist halt immer, und damit hatte ich im letzten Jahr viel zu tun, wenn man die Menschen einfach weiter verteilt, weil man einfach keinen Platz hat, weil man sagt, die müssen jetzt irgendwie weiter. Und dann komme ich irgendwo hin, wo mir dann die Menschen sagen, also jetzt passen Sie mal auf, Frau Özos, diese Familie, um die kümmere ich mich hier jetzt schon 3 Monate. Und jetzt kommt irgendwie hier Berlin oder BAMF und sagt mir, die dürfen nicht hier bleiben. Das kann ja wohl nicht sein. Nur so, da hat man dann nämlich genau das, dass man mit den Bürgerinnen und Bürgern in so eine merkwürdige Auseinandersetzung kommt, die man ja gar nicht möchte. Also wir wünschen uns ja, dass alle sich engagieren, aber dann frustrieren wir natürlich auch Menschen, weil die nicht wissen, ob derjenige eine Chance hat zu bleiben oder nicht. Ne, so, was ist jetzt ein Asylgrund, hat der einen und so. Deswegen wäre es eben schön, wenn man da natürlich ein Stück weit mehr Überblick hätte. Manche, die kommen, und das möchte ich auch mit Nachdruck sagen, die kommen nicht aus Jux und Dollerei. Das tun nun wirklich die wenigsten Leute, dass sie mal eben alles aufgeben zu Hause und irgendwo hinfliehen. Die kommen, weil es ihnen schlecht ging. Zum Beispiel war das ja bei den Balkanstaaten am Anfang so. Da kamen unglaublich viele, denen es einfach schlecht ging. Das, finde ich, muss man nun nicht aus dem deutschen Wohnzimmer gemütlich sitzend dann verurteilen, nicht so als Wirtschaftsflüchtlinge und was da alles so durch unser Land auch Begriffen marodierte, sondern man kann sagen, gut, dass es uns gut geht, aber sie haben eben keine Chance auf Asyl. Und als wir angefangen haben, das zu kommunizieren, und wir haben mit den Balkanstaaten ja auch Abmachungen, dass wir gesagt haben, teilweise helfen wir vor Ort beim Wiederaufbau, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber teilweise funktioniert es ja auch schon, aber es ist eben jetzt allen klar geworden, okay, wenn ich wirtschaftliche Not habe, bekomme ich dafür kein Asyl in einem europäischen Land. Deswegen kann man sagen, das wird auch der Grund sein, kommt fast keiner mehr aus den Balkanstaaten. Wir haben kaum noch Zugänge im Moment von Menschen, die aus diesen Ländern bei uns um Asyl nachfragen würden. Wir haben zurzeit noch offene, also Menschen, die noch gar nicht registriert sind, die immer schon länger da sind, aber immer noch nicht registriert sind. Teilweise Leute, die schon ihre Asylanträge gestellt haben. Wir haben jetzt unglaublich viel Personal, wie ich finde. Es sind ja einige Tausend für das BAMF. Das ist dieses Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das wird immer so BAMF abgekürzt in Nürnberg. Für dieses BAMF haben wir ja jetzt doch ein paar tausend Stellen mehr bewilligt im Deutschen Bundestag, weil wir gesagt haben, das muss jetzt eben ordentlich und schnell gehen. Und der Herr Weise, der bisher ja die Bundesagentur für Arbeit geleitet hat, oder immer noch der Präsident ist, leitet jetzt ja auch dieses BAMF. Und das ist natürlich eine kluge Sache, weil man dort diese beiden Dinge auch verknüpfen kann. In Brandenburg zum Beispiel hat es jetzt die Idee gegeben, einfach mal durch so eine Erstaufnahme zu gehen und von jedem Flüchtling abzufragen, was man eigentlich mitbringt an Qualifikationen. Weil wir ja auch ganz schnell sind zu sagen, die können alle nichts oder die haben eben ihre Abschlüsse nicht dabei. Ne, so. Es wird welche geben, die Analphabeten sind. Ganz sicher wird es die geben, aber wir haben überhaupt keinen Überblick. Und alles, was im Moment so erzählt wird, ist immer noch nicht ganz klar. Klar ist nur, dass da, wo Abfragen sind, unglaublich viele Berufe zusammenkommen. Und die größere Herausforderung und Frage ist ja, wie schnell schaffen wir es, den Menschen Deutschkurse zur Verfügung zu stellen und natürlich möglicherweise Nachqualifizierung, also für die, die bleiben werden, damit sie eben auch schnell für sich selber sorgen können. Und ich meine, in Erfurt weiß ich jetzt gar nicht, ob das so sehr das Thema ist, wahrscheinlich nicht, aber Baden-Württemberg, Bayern haben Vollbeschäftigung und suchen ja händeringend nach Auszubildenden. Also das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, wir haben in Deutschland durchaus viele Möglichkeiten, auch Menschen eine Chance anzubieten. Wir haben hunderttausende Ausbildungsplätze, die unbelegt sind, also die, für die es niemanden gibt, der sie nimmt. Teilweise liegt das natürlich schon daran, dass man nicht umziehen möchte oder dass man, weiß ich nicht, andere Gründe hat. Aber es ist eben Fakt, dass wir in den nächsten Jahren immer mehr solche frei bleibenden Plätze haben werden. Dann braucht man auch nicht prophetisch sein. Wir wissen, dass die geburtenstarken Jahrgänge Deutschlands, die sind heute zwischen 50 und 65 Jahren alt. Das lässt sich ja ganz leicht an Geburtsstatistiken und so etwas ablesen. Wenn nun diese Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den nächsten Jahren in Rente gehen, haben wir gar nicht genügend Nachwuchs für die. Teilweise wird es sicherlich auch mal maschinell sein, also man kann nicht 1:1 rechnen, aber alle Arbeitsmarktexperten sagen ja, wir werden eine große Lücke zu füllen haben. Das war übrigens schon vor den Flüchtlingen so, dass wir darüber gesprochen haben. Und man sollte jetzt auch nicht in jedem Flüchtling nur den potenziellen Arbeitnehmer sehen. Also wir kommen hier schon einer humanitären Verpflichtung nach, nur wir sind in der guten Chance, den Menschen was anbieten zu können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, viele Asylbewerber werden nun also bleiben und deswegen glaube ich, dass wir schnell sein müssen, ihnen auch diese neuen Chancen und Integrationsbemühungen zukommen zu lassen. Und deswegen haben wir beispielsweise auch im Bundestag ja beschlossen, dass wir die Sprachkurse, das ist jetzt ein bisschen technisch, aber ich sage es trotzdem, auch für Asylbewerber öffnen. Das war ja vorher nicht der Fall, sondern erst wenn das abgeschlossen war, das Verfahren, durfte man eben überhaupt einen Sprachkurs machen oder einen Integrationskurs. Jetzt gehen wir danach, dass wir nach Schutzquoten gehen. Das heißt, diejenigen, die eine sehr hohe Bleibeperspektive haben, also wo über die Hälfte bei uns normalerweise Asyl bekommt, die können schon als Asylbewerber anfangen, so einen Deutschkurs zu machen. Bei den anderen ist das nicht so. Und da sehe ich nun wiederum ein bisschen das Problem, man kann das vergleichen zwischen, ich weiß nicht, Syrer, Eritreer, Somalia, die bekommen sehr schnell ihre Deutschkurse, was gut ist. Aber zum Beispiel die aus Afghanistan liegen 2% unter diesen 50%. Also bei denen beträgt die Schutzquote 48%. Das heißt ja, dass immer noch fast die Hälfte bleibt. Die bekommen aber ihren Deutschkurs erst nach der Anerkennung als Asylbewerber. Und das müsste man sich überlegen, ob das so klug ist, dass man da so ein bisschen verschiedene Klassen jetzt macht, nicht? Weil die, die bleiben werden, sollen ja ganz schnell eine Perspektive haben. Ich persönlich finde ja, also selbst die, die gehen, können doch alle Deutsch lernen. Ich find's gar nicht schlecht, wenn die Menschen überall auf der Welt auch ein bisschen mal Deutsch gelernt haben. Ich wüsste gar nicht, wozu das eigentlich schaden soll. Aber klar, ein bisschen Scherz beiseite, das Ganze hat natürlich Kapazitätsprobleme im Moment. Ne? So, wir haben nicht so viele Deutschkurse, dass wir sie nun jedem tatsächlich auch anbieten könnten. Und wenn jetzt zum Beispiel über diese Unterschriften, nicht so, man soll doch so eine Integrationsverpflichtung unterschreiben, habe ich gar nichts gegen. Jeder kann sowas unterschreiben. Aber ich finde, wenn wir als Bundesregierung so etwas einfordern, dann müssten wir auch sofort einen Sprachkurs für jeden haben. Haben wir aber nicht. Wissen wir alle ganz genau. In keinem Bundesland, in keiner Kommune könnten wir sofort allen so etwas anbieten. Also ist das am Ende, wie ich finde, doch so ein bisschen, naja, politischer Wind, der auch mal gut ankommt. Aber ich finde, das dahinter müsste dann auch stimmen. Dann hätte ich auch überhaupt nichts dagegen, dass man sagt, okay, ich unterschreibe hier alle möglichen Vereinbarungen. So, klar ist aber auch, um das ein bisschen an der Stelle abzuschließen, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass nicht Deutschland, Schweden, vielleicht ein paar andere Länder, die ein bisschen was machen, alleine dastehen. Das geht einfach nicht. Das wird auch auf Dauer nicht funktionieren. Wir haben, selbst wenn man jetzt mal sagt, es sind insgesamt 3 Millionen Flüchtlinge, und wenn es 4 wären, die insgesamt kommen, wir haben ja jetzt über 1 Million bei uns aufgenommen. Wenn man das auf 80 Millionen Deutsche rechnet, ist das richtig viel dann natürlich, ne, so im Verhältnis. Wenn man das aber auf 500 Millionen Europäer rechnet, ist das plötzlich gar nicht mehr viel. Und vor allen Dingen muss man sich ja klar machen, es wären ja gar nicht riesige Zahlen, wenn sich alle beteiligen würden. Wir hatten neulich eine ganz lustige Diskussion mit Asylbewerbern, weil Luxemburg was angeboten hat. Und die alle dachten, was ist das? Nicht so. Luxemburg kannten sie jetzt so nicht. Aber wir konnten denen dann sagen, es ist ein Land, das ist fast noch reicher als wir. Nicht? So muss man ja auch mal sagen. Also da kann man schon ganz gut leben. Aber dieses, ich glaube, dass das auch manchmal ein Problem ist, dass es natürlich gar nicht überall bekannt ist. Nicht so, welches Land hat jetzt welche Infrastruktur? Man kann sich das dann auch nicht aussuchen, das ist klar. Also wer Schutz sucht, muss sich auch ein Stück weit verteilen lassen, so wie auch innerhalb Deutschlands. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir an der Stelle mit unserer EU weiterkommen. Und das ist eigentlich die größte Krise, die ich im Moment sehe, dass wir auf dem Papier eine gemeinsame europäische Asylpolitik haben. In der Praxis haben wir sie nicht, wie wir ja alle wissen. Was jetzt auch ein ganzes Stück weit leidet, ist, sind diese das will ich nur der Vollständigkeit halber noch erwähnen, weil das ja sicher hier auch immer wieder Thema ist, diese Dublin II, Dublin III Verordnung. Ich finde, man muss fair sein. Also man kann nicht sagen, auf der einen Seite so jetzt Griechenland, Italien, registriert die mal alle, ne, so, oder Malta noch. Das kann nicht gehen. Aber auf der anderen Seite haben wir uns ja sehr schnell hingestellt und haben gesagt, wie können die einfach durchlassen? Ne, so, wie können die einfach so viele durchschicken? Ich möchte mal daran erinnern, dass Deutschland diejenigen, die bei uns nicht registriert werden wollten, sondern schnell weiter wollten, so nach Schweden oder Norwegen, die haben wir auch nicht registriert. Da haben wir gesagt, hier hast du deine Karte, nicht so, wir haben denen teilweise noch die Karten besorgt und dann haben wir sie nett in Zug gesetzt, also so freundlich waren wir dann, nicht, sie da auch zu begleiten und haben sie weitergeschickt. Also ich finde, ein bisschen muss man immer auch noch mal gucken, was macht man nun eigentlich selber. Trotz allem, wir müssen zurück zu einer Ordnung. Also ich kann das nur immer wieder betonen und deswegen sind diese Hotspots ja geplant, sowohl in Griechenland als auch in Italien. Wir brauchen größere Zentren, da sind wir uns jetzt einig. Die Asylpolitik der Vergangenheit wird so nicht mehr funktionieren. Ich persönlich glaube ja, sie wird eher bleiben, nicht immer in diesen Zahlen. Klar, aber es wird noch den Klimawandel, der wird noch vieles bewirken. Da werden schon noch viele Menschen sich auf den Weg machen müssen. Ob die immer alle in Europa ankommen, das sei natürlich jetzt dahingestellt. Aber wir müssen darauf vorbereitet sein, dass wir Menschen zumindest erstmal menschenwürdig annehmen, dass wir sie bei uns eben ordentlich registrieren, dass wir bei den besonders Schutzbedürftigen nochmal genauer hinschauen, was da eigentlich ist. Ich weiß jetzt nicht, wie viele hier vielleicht auch selber Flüchtlinge kennen, aber es ist durchaus herzzerreißend, wenn man eben Dinge hört, todkrankes Kind, nicht? Und die Mutter will einfach nicht glauben, dass in einem Land wie Deutschland das Kind nicht geheilt werden kann. Das habe ich jetzt letzte Woche gerade mitbekommen. Oder aber das Kind braucht eine, wie nennt man das, eine Infusion, also Blut. Und wie bitte? Ja, und das Kind brauchte nun aber eben das eigene Blut, also möglichst eben ein Geschwisterkind. Es gibt auch ein Geschwisterkind, aber das ist eben noch in Syrien. Und das können wir so schnell nicht hierher bekommen und solche Dinge. Also es ist irgendwie alles, ist schon auch wirklich, sind sehr herzzerreißende Dinge dabei. Und nun wollen wir aber dafür sorgen, dass es zum einen eben diese Zentren auch bei uns gibt, auch in Deutschland. Wir haben ja jetzt so diesen ersten Versuch in Heidelberg, wo wir sagen, ankommen, registriert werden, Gesundheitscheck und möglichst noch der erste Besuch schon in der Agentur für Arbeit, damit die gleich gucken können, was könnten wir hier machen. Das Schlimmste, und das wissen wir haben jahrzehntelange Erfahrung, das Schlimmste ist, Menschen in der Unterkunft sitzen lassen. einfach sitzen lassen. Also wir können uns das doch hier vorstellen. Man sagt uns hier, ihr könnt in dieses also wirklich wunderschöne Rathaus, ist ja gar kein Zweifel dran, und man bleibt aber jetzt bitteschön in diesem Raum. Ich meine, im Moment mögen wir uns doch alle noch so, würde ich sagen. Ne? So ganz freundliche Stimmung hier. Ich bin gespannt, nach 2 Wochen, in denen wir in diesem Saal gesessen und geschlafen haben, ist die Situation nicht mehr so freundlich und entspannt. Wahrscheinlich schon vorher nicht. Aber das ist ja was ganz Menschliches, dass man einfach dieses Enge und immer zusammenhocken und immer auf einem Raum, das tut niemandem gut. Und vor allen Dingen haben wir ja früher den Menschen sogar verboten zu arbeiten, per Gesetz verboten. Und dann hat die Bevölkerung nicht zu Unrecht gesagt, ja, wieso sitzen die denn faul rum? Und wir zahlen, nicht so. Also die leben ja von unseren Steuern. Und die haben gesagt, lasst uns doch bitte mal was tun. Lasst uns doch auch mal was beitragen. Und das ist der Punkt, wo wir ja auch gesagt haben, wir haben ganz viele Richtlinien und Gesetze geändert. Da möchte ich nur auf eins hinweisen. Wir haben die geändert, bevor das mit den Flüchtlingen hier Thema war. Ich durfte ja selber in den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, SPD diese Dinge damals verhandeln. Und das war Thema, dass Menschen nach 3 Monaten arbeiten dürfen. Es war schon Thema gewesen, dass wir diese stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung haben, also wenn Menschen 6 Jahre legal natürlich mit ihren Familien hier sind oder 8 Jahre alleine, dass man dann irgendwann auch mal sagt, so jetzt bleibst du auch hier, du bekommst auch so ein Recht hier zu bleiben, dass wir diese Dinge tatsächlich alle schon damals angepackt haben. Neu kam dazu, das ist mir dann erst mit meinem Arbeitsstab während dieser Gesetzesänderung aufgefallen, wir haben zum Beispiel jungen Menschen immer erst nach 4 Jahren Aufenthalt zugestanden, eine Ausbildungsförderung zu bekommen. 4 Jahre. Also ein junger Mensch, weiß ich nicht, mit 18, sagen wir mal, soll jetzt warten, bis er 22 ist und nichts tun. Also was, der soll rumsitzen. Das ist natürlich irgendwie unsinnig, wie man sich vorstellen kann. Früher war das Gesetz sogar 8 Jahre. Da ist man auch nicht mehr jung, wenn man die Zeit gewartet hat. Ne, so, dann weiß ich auch nicht mehr, wer einen dann noch für eine Ausbildung überhaupt nehmen sollte. Das haben wir jetzt geändert in 15 Monate. Damit endet das Asylbewerberleistungsgesetz. Man geht in die Regelförderung über, bekommt eben auch die Förderung für die Ausbildung und kann, wenn man so will, ganz normal eine Ausbildung machen. Das ist immerhin, also das sind mal so ein paar Beispiele, wie wir ja manches durchaus schon, wie ich finde, ganz gut angepasst haben. So, die Hotspots hatte ich schon erwähnt. Das muss ich noch mal eben, ich sehe hier gerade, das habe ich vorhin weggelassen. Genau, das kann ich ja mal hier eben zwischendurch noch mal so einblenden. Die Asylstatistik aus dem letzten Jahr, wo man noch mal sehen kann, also 2014 und 2015, was sich eben tatsächlich geändert hat. Das war nochmal dieser Punkt, dass wir vorher Serbien, Kosovo und Mazedonien war ja ein großes Thema gewesen. Ne? Das habe ich vorhin einmal kurz gestreift schon. Und nach diesen ganzen Bemühungen zu sagen, ihr habt hier einfach keine Chance. Jetzt schon gar nicht. Asyl zu bekommen, kommt eben auch fast keiner mehr. Es kommt ja hinzu, dass es in der Vergangenheit auch in vielen Bundesländern, bei mir in Hamburg zum Beispiel auch ganz oft, es hat ja immer Menschen gegeben, die sind zum Überwintern gekommen. Und wir haben denen auch Sachen angeboten. Die haben jedem Innenminister gesagt, wir wollen kein Asyl. Wir wollen hier auch gar nicht bleiben. Wir wollen hier einfach nur mit unseren Kindern überwintern. Und dann haben sich viele Kirchen engagiert. Sie wurden auch mal ärztlich gecheckt oder Schwangere haben hier ihr Kind bekommen. Und dann sind sie im Frühjahr auch alle wieder gegangen. Das war Jahrzehnte so. Aber das ging jetzt eben nicht mehr. Alle merkten, die Unterkünfte sind voll. Wir wissen überhaupt nicht mehr, wo wir jemanden unterbringen können. Und deswegen kommen diese Menschen im Moment fast gar nicht mehr. Das ist natürlich auch ein bisschen dieser Situation dann entsprechend geschuldet. Ja, wenn wir es schaffen würden mit den Quoten, mit dieser Aufteilung innerhalb Europas, würden wir doch ein ganzes Stück weiterkommen. Ich bin selbst nach Polen zum Beispiel gereist. Und habe ehrlich gesagt gedacht, ich sitze da auf dem Podium und werde nur mit Steinen beworfen, also jetzt verbal, ne, so, werde da nur beschimpft oder so. Das war nicht so. Also es war rappelvoll. Es war wirklich rappelvoll. Man hat gedacht, oha, ne, so, was passiert jetzt hier gleich? Aber da waren so viele Menschen aus Polen, aus Warschau die meisten wahrscheinlich auch, die einfach mal sagen wollten, dass sie selber ein ganz schlechtes Gefühl haben, warum ihre Regierung nicht mal eine humanitäre Politik machen kann. Nicht mal ein kleines Kontingent nehmen kann. Nicht so als Anfang, dass man mal einen Schritt macht und sagt, auch wir helfen den anderen. Es sind so stolze Länder um uns herum. Also so richtig leuchtet einem das nicht ein, außer dass da doch leider auch sehr viel natürlich dann immer wieder auch so ein bisschen der schlecht gelaunte Teil des Landes, sage ich mal, sich breit macht und immer sagt, das ist alles ganz furchtbar, wenn Menschen kommen. Wir in Deutschland können eigentlich ein Lied davon singen, dass es nicht nur furchtbar ist, es ist anstrengend. Man muss viel tun, keine Frage. Nicht jeder schafft es. Manche nerven. Es sind auch Kriminelle manchmal dabei. Da komme ich gleich noch zu. Aber insgesamt stehen wir als Deutschland mit all unseren Einwanderungen extrem gut da. Also wir sind eins der reichsten Länder und wir haben eine Gesellschaft, die ja in allen Umfragen sagt, dass es ihr recht gut geht. Das finde ich ja immer wieder so interessant daran. Nicht mal in den Umfragen sagt ja eine Mehrheit, nee, es geht uns ganz schrecklich. Also das ist, da beißt sich irgendwas, ne? So, das ist ganz, ganz eigenartig, wie da manchmal auch unterschiedliche Dinge zusammenkommen. Aber bei uns ist ja auch die Hilfe sehr groß. Das darf man ja nicht vergessen. Ja, was müssen wir jetzt weitermachen? Ein gemeinsames Regelwerk finden. Wir müssen irgendwie dazu überkommen, diese Kultur der Teilhabe vielleicht nicht nur zu kommunizieren, sondern ein Stück weit zu sagen, ein Einwanderungsland, eine Einwanderungsgesellschaft muss man eben auch gestalten, nicht nur, bitte nicht falsch verstehen, die Flüchtlingspolitik, sondern natürlich alles, was ja auch nach diesem Status kommt und was dann die gesamte Gesellschaft betrifft. Und das ist ein Teil, auf den ich jetzt auch in diesem Jahr einen großen Schwerpunkt lege. Was ist eigentlich so Teilhabe in der Gesellschaft? Was ist Partizipation? Und ein Gedanke, den ich jetzt in den Jahren, in denen ich Politik mache, zumindest auch schon vorher bei der Körperstiftung immer wieder festgestellt habe, ist, manchmal kommen wir über dieses Thema Einwanderungspolitik auf Defizite, die auch ohne Einwanderer da wären, auf die aber kaum jemand guckt. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe vor 10 Jahren, ein Programm gelesen bei uns in Hamburg. Da hatte irgendeine Partei geschrieben, wir brauchen Deutschkurse für Einwanderer oder Einwandererkinder. Entschuldigung, wir brauchen Deutschkurse für Einwandererkinder. So, jetzt mal Flüchtlinge vergessen, ne? So, es ging wirklich um alle, die da so leben. Ich habe im ersten Moment gestockt, habe gesagt, da ist irgendwas falsch, finde den Fehler. Nicht so, dieses, was ist daran jetzt nicht richtig? Ja, es gibt natürlich tausende Einwandererkinder, die brauchen keine zusätzlichen Deutschkurse. Die gehen in die Schule, die lernen das ganz normal. Also ich habe nie einen zusätzlichen Deutschkurs bekommen. Ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, der irgendeinen zusätzlichen Deutschkurs bekommen hätte. Wir haben zu Hause eine andere Sprache gesprochen, wir sind zweisprachig, dreisprachig groß geworden. Es kam schon drauf an, wie die Bildung der Eltern war. Das ist in Deutschland ganz maßgeblich. Das sagt uns ja jede PISA-Studie. Aber dass es ganz viele ganz deutsche Kinder gibt, die eine Deutschförderung brauchen, darauf hatte vorher gar keiner geguckt. Also Kinder ohne jeglichen Einwanderungshintergrund, jedenfalls nicht nachvollziehbar, vielleicht wenn man Ahnenforschung betreiben würde. Aber dass es eben auch die gibt, dass das ein Defizit bei uns ist, dass manche Kinder wirklich danach beurteilt werden müssen, können sie eben gut Deutsch oder nicht. Und die Herkunft völlig egal ist. Das ist etwas, was ich glaube, das schaffen wir immer noch nicht so ganz. Wir gucken immer so ein bisschen, wie sieht denn der aus oder wie heißt denn der oder so. Danach wird beurteilt, manchmal viel zu stark. Und das zeigen leider auch so Studien zum Beispiel bei der Ausbildung, beim Arbeitsmarkt. Wenn jemand einen türkischen Namen hat oder einen arabischen, wir hatten nun leider so einen armen Kerl an einer Universität bei uns, Harburger Universität, der hieß nun wirklich Bin Laden, nicht so mit Nachnamen. Da haben wir vorgeschlagen, vielleicht eine Namensänderung durchzuführen, aber so selten ist dieser Name gar nicht. So, für uns ist der aber nicht ganz klar, also geht gar nicht, wer nimmt den schon? Und das ist eben so etwas, also jetzt abgespeckt, nicht wenn man so heißt, aber wenn man eben arabischen Namen oder einen türkischen Namen heißt, wird häufig die Bewerbung zurückgeschickt, ohne überhaupt einen Blick darauf. Und es gibt jetzt mehrere Studien, auch von verschiedenen Unis und auch der Antidiskriminierungsstelle bei uns, die haben festgestellt, dass es ungefähr so ist, dass diejenigen mit diesen Namen 50% mehr Bewerbung schreiben müssen als andere mit jetzt sehr deutschen Namen, sagen wir mal, die erstmal sehr deutsch klingen. Das ist kein Bildungsversprechen, was wir da geben. Das ist natürlich frustrierend. Und manche denken dann, wenn sie eine Zurückweisung bekommen, das liegt ja nur an meinem Namen. Auch das ist nicht gut. Also ich habe auch schon Gespräche mit jungen Mädchen geführt, die bei mir irgendwie Praktikum gemacht haben und mir auf Modeseiten gesurft haben, was ich dann hinterher durchaus sehen konnte, als ihre Arbeit zu machen, die dann natürlich, wenn man sagt, Mensch, du bist nicht gut, ne, so, du musst dich jetzt mal hier anstrengen, das ist ja nur, weil ich Türkin bin oder so. Also das, glaube ich, müssen wir dann auch mal abgewöhnen, das ist ja klar. Aber auf der anderen Seite ist es eben leider ein Befund, dass wir immer noch ganz stark so nach Herkünften sortieren, und ich glaube, das müssten wir besser hinbekommen. So, jetzt will ich aber natürlich zum Schluss noch mal auf die Vorkommnisse auch in Köln eingehen. Ich glaube, das ist ja schon noch mal wichtig, denn es hat doch einiges in der Atmosphäre zumindest verändert in unserem Land. Diese Geschehnisse brauche ich, glaube ich, jetzt nicht irgendwie bewerten. Die sind schrecklich, kriminell, furchtbar, also eigentlich der Albtraum wahrscheinlich nicht nur jeder Frau. Ne, so, dass so etwas überhaupt geschehen kann, haben wir uns vorher, glaube ich, kaum vorstellen können. Und nun wissen wir aber ja mittlerweile, das gibt's eben durchaus, nur vielleicht nicht ganz so als Massenphänomen, wie es in Köln passiert ist. Es ist doch schon mal aktenkundig gewesen, aber dieses einfach so an eine Frau so hemmungslos rangehen, ist aber gleichzeitig ja damit verbunden, sie auch auszurauben, was, glaube ich, nicht minder mitgedacht wurde an der Stelle, ist so, ja, es ist eben so perfide. Nun sind das, wir wissen ja noch nicht, wie viele, sagen wir mal, es waren bestimmt einige hundert. Davon können wir, glaube ich, ausgehen, dass das so war, die in Köln mindestens so vorgegangen sind. Dann gibt's ja weitere Übergriffe auch woanders. Die sind aber im Vergleich alle ein bisschen unterschiedlich, muss man sagen. Also es lässt sich jetzt nicht so ein einziges Schema herausarbeiten, zumindest nach dem, was ich jetzt darüber gelesen habe. Nun muss man doch Folgendes tun. Jetzt muss man sehr schnell sagen, wir müssen die Leute finden. Wir müssen natürlich ganz schnell versuchen, ihnen das auch nachzuweisen. Es gibt ja Gott sei Dank ganz viele Fotos, Filme und so weiter. Aber wir müssen doch gleichzeitig verhindern, dass auf alle anderen Hunderttausenden, die hier sind, so ein Generalverdacht gelegt wird. Und wenn wir ehrlich sind, kommt man gar nicht so leicht aus dieser Geschichte raus. Es ist sehr emotional, nicht? Man sagt, guck mal, das sind ja Leute, die sind irgendwo wahrscheinlich so aus Nordafrika. Ich meine, diese schnellen Zuschreibungen, kann man sich vorstellen, habe ich nun ein bisschen mit Vorsicht erstmal mir angehört. Vor allen Dingen, dass dann immer alle sagten, das sind Syrer. Also woher wollte man das denn so genau wissen? Man hatte das Gesicht nicht richtig gesehen und so, aber klar war, die waren irgendwie dunkelhäutig. So, nun sind das teilweise wahrscheinlich, also bei den ersten, die wir jetzt Leute, die gar keine Asylbewerber oder Flüchtlinge sind, sondern tatsächlich gibt es marodierende Banden. Die gibt es auch bei uns. Und die muss man natürlich bestrafen, die werden wir, wenn möglich, ausweisen. Aber eine Garantie, das ist wie bei Wohnungseinbrüchen, auch wenn das jetzt von der Tat her natürlich so vielleicht auch ein bisschen vergleichbar, aber nicht ganz so ist, das kann man ja nicht garantieren, dass so jemand nicht irgendwann wieder irgendwo unterwegs ist. Aber es muss eben klar sein, dass wir darauf reagieren. Und deswegen war auch meine Ansprache durchaus zu sagen, natürlich muss man diese Menschen schnell finden, schnell überführen, damit alle anderen nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Und alle anderen, das hat man ja oft genug gesehen, Syrer, die wirklich ganz oft auch in die Mikrofone das gesagt haben, aber eben auch diese Hashtags hatten auf Internet und Facebook und so, bitte, bitte verdächtigt uns nicht alle, wir sind nicht Frauengender und so. Und dann kommt ganz schnell aber diese Sache, es sind doch eigentlich alles Muslime. Also schon haben wir sozusagen die Gruppe klar, außer Muslimen gibt es ja gar keinen, der eine Frau schlecht behandelt. Nicht so. Also verstehen Sie mich richtig, aber das war jetzt etwas, wo ich gedacht habe, liebe Leute, hat schon mal jemand sich mit Brasilien beschäftigt, mit Indien beschäftigt, mit anderen Ländern beschäftigt, wo deutlich keine Muslime leben? Das gibt schon, dieses Phänomen des Frauenverachtens oder eben Schlechtbehandelns, des Patriarchalismus und so weiter. Wir dürfen hier in Deutschland auf gar keinen Fall irgendwie aufgeben, was wir hier erkämpft haben. Das meine ich damit natürlich nicht und wir müssen das sehr genau verteidigen. Aber bitte nicht eine Gruppe jetzt so festmachen und sagen, das muss doch irgendwie nur an dieser Religion liegen. Das halte ich für eine sehr vereinfachte Zuschreibung, die eben auch nicht zutrifft. Denn es gibt Millionen Muslime in diesem Land, die nicht Frauen schlagen, die nicht Frauen anfassen auf der Straße und die sehr wohl wissen, wie sie sich benehmen müssen. Also da bitte ich einfach immer wieder nur darum, mal darüber nachzudenken, wie leicht man sich das gerne machen möchte, weil es so schön einfach ist. Nicht so, wenn ich sagen kann, die sind's halt. Dann ist es ja auch ein bisschen einfacher. Das verstehe ich an der Stelle. Es trifft aber nicht zu. Vielleicht darf ich das einfach noch mal mit dieser Vehemenz sagen. Ich weiß, dass das dann schwierig ist, aber es ist auf jeden Fall besser, wenn wir uns sozusagen der Mühen der Ebene auch hingeben und immer genauer hingucken, wer eigentlich bei uns was genau macht und in welcher Situation ist. Zusammengefasst, wir wollen ja auch noch diskutieren. Ich habe jetzt auch in dieser Eile eben gar keine Uhr mitgenommen, aber ich darf noch kurz zum Schluss kommen. Zusammengefasst möchte ich sagen, 3 Punkte, auf die wir in meinen Augen aufpassen sollten. Aufpassen, dass aus Verwaltungsproblemen, die wir haben und die wir noch nicht im Griff haben, nicht Flüchtlingskrisen gemacht werden. Und aufpassen, dass aus geflüchteten Menschen nicht so leicht Asylschwemmen oder Männerhorden benannt werden. Und aufpassen, dass wir Debatten nicht instrumentalisieren, sondern dass wir stattdessen auch ein Stück weit unserer Verantwortung gerecht werden. Vielleicht darf ich zum Schluss einmal was von Bundespräsident Gauck zitieren. Ich finde, er hat das ganz schön auf den Punkt gebracht, als er sagte, offene Gesellschaften werden sich schützen und sie werden sich verteidigen müssen. Sie brauchen zugleich aber auch ein Stück Gelassenheit, damit die Bürger Ängste überwinden und ihr Leben weiterführen können, ohne sich in ihren grundlegenden Freiheiten eingeschränkt zu sehen. Wir brauchen ein Stück Gelassenheit, aber wir brauchen natürlich auch Realismus. Wir müssen genau gucken, was passiert. Aber ich hoffe, dass wir auch weiterhin unserer humanitären Verpflichtung für diejenigen, die es wirklich brauchen, nachkommen können und dass wir Menschen, die vor Krieg und Verfolgung und teilweise vor Terror fliehen, helfen und uns nicht von den Terroristen genau dorthin treiben lassen, wohin die uns haben wollen, nämlich dass wir Angst haben, dass wir uns gegen alle und vor allen Dingen gegen uns selber richten. Das dürfen wir, glaube ich, denen nicht bescheren. Vielen Dank für die Geduld und fürs Zuhören.
Ganz herzlichen Dank, Frau Özoğuz, für diesen wunderbaren Vortrag. Ich bin ganz sicher, dass die Leute das Bedürfnis haben, zu diskutieren und nachzufragen und eröffne die Diskussion.
Frau Bundestagsabgeordnete, Ihr Vortrag hat mir sehr gefallen, meine Damen und Herren. Ich möchte eigentlich da beginnen, wo Sie aufgehört haben. Das letzte Thema war sicher ein sehr heikles oder ist ein sehr heikles. Vielleicht mal die beiden Dinge, die sich gegensätzlich jetzt anhören und gleichzeitig für Sie eine Fragestellung dann ist. Ihnen ist sicher bekannt aus der Polizeistatistik, dass in den Quartalen 1 bis 3 2015 ca. 140.000 Straftaten durch Migranten, Asylbewerber etc. begangen worden sind. Richtig? Es geht um die ersten 3 Quartale. Dabei weiß ich nicht, was in dem letzten Quartal dann noch hinzugekommen ist. Aber zu Ihrer Beruhigung, die wenigsten Straftaten waren eigentlich die der Übergriffe auf junge Frauen und Mädchen. Das waren nämlich nur zwischen 300 und 400 ungefähr, gemessen an der Gesamtzahl. Alles andere waren Eigentumsdelikte und auch schon Einbruchsdiebstähle etc. So, jetzt, wir wissen das alle, ich will das auch nicht länger ausführen, aber ein anderes Beispiel, und da verknüpfe ich dann die Fragestellung an Sie, ist ein genaues Extrem dazu. Ich habe heute früh im Fernsehen verfolgen können, und das hat mich sehr berührt, ja, dass eine Familie aus Mali, die schon seit einigen Jahren hier ist, wo der junge Mann einen Beruf als Mechatroniker nachgeht in einem Autohaus, ich glaube im baden-württembergischen, ich weiß jetzt nicht, wo das ist, Und in dieser Zeit wurden zwei Kinder geboren in Deutschland. Das sind also deutsche Kinder, wenn man so will. Und die haben kurz vor Weihnachten ihren Bescheid bekommen, dass sie innerhalb von 30 Tagen das Land zu verlassen haben. So, jetzt meine Frage, ja, im Gegensatz zu den Kriminellen, die müssen sofort rausgeschmissen werden, ohne Wenn und Aber. Aber solche Leute mit Familie und wo wirklich fleißig sind, die etwas tun, um unser eigenes Wohl zu bereichern etc., die werden abgeschoben. Da sehe ich keinen Sinn. Man muss doch mal in die familiären Verhältnisse hineinschauen oder dahinter schauen, um zu sagen, okay, die bleibt und auch mal auf den Arbeitgeber hören, der da sagt, das ist ein guter Mensch, ja, und auf den, mit dem bin ich sehr zufrieden. Also das ist auch eine wichtige Sache. Die, vielleicht noch ein Thema, was Sie auch angesprochen haben, das ist das Thema der Schul, nicht Schulpolitik kann man ja nicht sagen, aber die Asylbewerber und Migranten mit der deutschen Sprache vertraut zu machen. Ich wohne oder gehe ab und zu mal vorbei am Juri-Gagarin-Ring, das sind zwei Einrichtungen, wo Unterricht gegeben wird, also Deutschunterricht. Und wenn ich dort durch die Fenster schaue, die sind zwar mit Lamellen ein bisschen verdeckt, nicht mal 50% belegt, nur weil sie sagen, es gibt also keine Möglichkeiten. Es gibt ja wohl noch Kapazitäten, die auch frei sind, zumindest hier in Erfurt und zumindest in diesem kleinen Teil, den ich jetzt erwähnt habe. Das war es eigentlich. Ja. Ich möchte heute nicht länger Ausführungen machen dazu. Danke.
Also das waren ja drei Fragen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Darf ich sofort?
Ja, natürlich.
Das erste ist die Kriminalitätsstatistik. Da habe ich mich jetzt einmal, aber ich muss zugeben, da habe ich mich jetzt wieder verabredet, auch mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter und so getroffen. Ich glaube, das muss man mal etwas genauer ansehen, aber nicht in dieser Debatte. Also das eine ist, natürlich ist es immer interessant zu sehen, wer warum, also mich zumindest interessiert es, wer wird eigentlich warum kriminell und in welcher Hinsicht. Es gibt beispielsweise bei Migranten ja bestimmte Dinge, die kann gar kein Deutscher verüben. An der Stelle führen sie. Das sind solche Dinge wie Pass nicht haben oder aber auch falsche Papiere irgendwie mit sich tragen oder so. Na gut, das könnte jetzt vielleicht, aber braucht der wenigste, also selten ein Deutscher. Es gibt eben so bestimmte Dinge, die tatsächlich nur von den Menschen dann überhaupt begangen werden können und an den Stellen führen sie. Ansonsten ist das durchaus anders mit diesem wie viele und so. Ich find's persönlich grundsätzlich schwierig, das immer so gegeneinander zu rechnen. Also wer ist jetzt der bessere Mensch, so ungefähr? Weil Migrant ist eben, wer hier schon, Sie sagten ja eben, das sind doch deutsche Kinder. Also vom Pass her nicht, aber die sind ja hier geboren, die sind aber Migranten. Wenn die sich irgendwann was zu Schulden kommen lassen, füllen sie die Migrantenstatistik auf, ne? So, wenn die sich irgendwann mal daneben benehmen. Das bringt uns nicht wirklich weiter, dieses immer so gegeneinander zu rechnen. Also ich wollte nur sagen, dieses immer, das passiert mir ja nun, ich bekomme ja jeden Tag solche Briefe, nicht? Also so und so viel Prozent haben ja einen Migrationshintergrund und so viel so. Wir haben jetzt überhaupt zum ersten Mal eingerichtet, dass ja auch Straftaten, die von Rechten begangen werden, ich nenne das jetzt mal so, das heißt natürlich dann ordentlicher irgendwie in der Statistik, dass die auch mal extra aufgeführt werden, wenn sie sich zum Beispiel gegen Asylbewerberheime und so richten. Das haben wir in der Vergangenheit nie gezählt. Und man muss sagen, auch das war ja erschreckend. 800 Anschläge im letzten Jahr, eine Erhöhung um 500%, sogar mit Schusswaffengebrauch. Also so, das sind Deutsche, das macht es jetzt nicht besser, finde ich, nicht? Deswegen ist dieses Gegeneinanderrechnen schwierig. Man muss nur gucken, und das ist für mich jedenfalls als Politikerin ganz, ganz wichtig, an welchen Stellen werden Menschen kriminell und dann natürlich auch schauen, was sind die Gründe. Aber das würde jetzt heute zu weit führen. Bei dieser Familie aus Mali passiert, und das finde ich jetzt sehr sympathisch, dass Sie das sagen, dass Sie das erzählen, weil es ist genau das, was mir ständig begegnet und was ich vorhin am Anfang auch versuchte, ein bisschen bei der Ehrenamtshilfe mal zu streifen. Es ist ganz oft so, dass wenn man Menschen persönlich kennt, oder jetzt aus dem Umfeld, nicht so die Zeitung vor Ort, also die großen Zeitungen interessieren da wenig, aber die Zeitung, die man vor Ort hat, die schreiben jetzt in der Nachbarschaft, gibt's die und die oder die Nachbarn kennen die, dann ist das plötzlich immer was ganz anderes. Also andere vielleicht in Sachsen oder in anderen, weiß ich nicht, jetzt hier anderen Bundesländern drumherum, die das hören, Da ist eine Familie aus Mali, die müssen halt raus, sind noch nicht. Die sagen, ja Mensch, was machen die überhaupt noch hier? Die würden darüber ganz anders reden. Aber wenn man die kennt und weil man weiß, ja, die haben sich doch nie was zu Schulden kommen lassen. Ja, sie haben sich eben doch was zu Schulden kommen lassen. Sie sind nicht ausgereist, obwohl sie ausreisen müssen. Das ist eben genau der Punkt. Und das ist immer die Schwierigkeit. Die allermeisten Menschen, die einen ablehnenden Bescheid bekommen, reisen freiwillig aus. Das ist zum Beispiel bei uns nie Thema. Die reisen von sich aus schon wieder zurück in ihr Land oder wohin auch immer. Aber es gibt eben einige, die tun's nicht. Und dann kommt diese Geschichte, dass wir, und das erlebe ich ja in Berlin ganz oft, dass die Innenminister ständig zu hören bekommen, ihr schiebt nicht ab, ihr macht das nicht ordentlich und so. Und bei den allermeisten geht es nicht um Straftäter, sondern es geht um, ich sage jetzt mal, ganz normale Familien, die aber das Vergehen haben, dass sie hier sind, obwohl sie kein zum Beispiel Asyl bekommen bei uns. Und das war ja auch das, was ich vorhin sagte. Die sind nicht aus Jux und Dollerei hier. Die werden schon ihren Grund haben, warum sie nach Deutschland gekommen sind, ganz sicher. Und das wird auch den meisten von uns, glaube ich, einleuchten, warum sie hier sind. Ist aber eben nicht immer ein Asylgrund. Und das macht es so schwierig. Und deswegen finde ich auf der einen Seite, also Straftäter verfolgen, bin ich sofort bei Ihnen, wenn das schlimme Straftaten sind. Mittlerweile gehört zum Beispiel so etwas wie in Köln ja auch dazu, wenn man es überführen kann, können sie eben auch ausgewiesen werden, umgehend. Aber man muss sie natürlich überführen. Man kann nicht sagen, du siehst ungefähr so aus. Das geht natürlich nicht. Ne, so. Aber dass man dann sagt, so und dann könnt ihr auch ausgewiesen werden, das ist schon wichtig, damit eben die Akzeptanz da ist, dass man sagt, aber die anderen müssen doch auch eine Perspektive bekommen. Und die dritte Sache war eben das mit diesen Deutschkursen. Nun kenne ich natürlich hier diese Räumlichkeiten nicht, aber Sie dürfen jetzt nicht davon ausgehen, der Deutschkurs ist voll, wenn jeder Platz belegt ist. Das ist ja erstmal eine ganz andere Zusammensetzung. Die macht man ja nicht mit 30 Leuten. Das hätte ziemlich, also in der Regel jedenfalls nicht, hoffe ich. Hier wahrscheinlich auch nicht, aber das hätte ja wenig Sinn. Ne? So, da würde man ja nicht wirklich vorankommen, sondern erstens sind es natürlich im besten Fall kleinere Kurse und manchmal fallen sogar Leute raus, die plötzlich doch irgendwas angeboten bekommen, wo sie eine Ausbildung machen können. Also ich hätte jetzt in Hamburg gerade mal mir die verschiedensten Kurse nochmal angeguckt, wo Leute rausgefallen sind. Da sind junge Leute rausgezogen worden in die Ausbildung, wo der Unternehmer gesagt hat, das machen wir hier bei uns mit dem Deutschkurs parallel, ne, so zum Beispiel. Oder eine Frau hat dann doch ihr Kind bekommen. Aufpassen müssen wir, dass nicht Leute sagen, ich habe keine Lust. Das ist klar, es ist Gott sei Dank eine absolute Minderheit, die gibt es, da muss man auch hinterher, das ist klar. Aber ich denke mal, zunächst mal muss man den Menschen wirklich die Chance geben, es überhaupt zu machen. Und es gibt in Deutschland, wir haben die Mittel verdoppelt, wir haben sie verdoppelt im Bundestag. Trotzdem wird das nicht reichen, allen, die jetzt hier sind und bleiben dürfen, sofort einen Deutschkurs anzubieten. Das kann ich jetzt natürlich erstmal nur im Schnitt sagen. Nein, es gibt ganz viele Länder, die keine sicheren Herkunftsländer sind. Trotzdem haben die Menschen nicht immer eine Verfolgung, die sie nachweisen können. Ja, also wissen Sie, ich finde das ganz toll, wie fortschrittlich Sie denken. Ich bin da ganz begeistert, weil die sind jetzt nach unserem Staatsbürgerschaftsrecht nicht unbedingt deutsch. Ich weiß ja nicht, wie lange die jetzt da sind, ne, diese Familie. Die müssten ja jetzt schon mindestens 8 Jahre da sein. Das sind die wahrscheinlich nicht, nehme ich mal an. Dann hatten sie ja jetzt auch die Bleiberechtsregelung, für die ich so gekämpft habe. Weil das ist nämlich der Punkt, wenn wir hatten ja in der Vergangenheit Menschen, die haben hier 15 Jahre gelebt, 20 Jahre. Das ist das, ich glaube, die Familie, die bisher sozusagen mein Rekord ist, hat hier 22 Jahre gelebt in Unsicherheit, ob sie doch noch abgeschoben wird. Was ist das für ein Leben? Also das geht überhaupt nicht. Und es sind Leute, die haben es nicht selbst verschuldet. Also in der Vergangenheit war es ja so, dass wir immer gewartet haben, ist irgendwann Frieden, ist irgendwann anderes Regime, ist irgendwann die Situation besser. Kinder sind hier groß geworden, haben die Schule abgeschlossen. Die Schule abgeschlossen in Deutschland. Und wir sagen denen, geh in deine Heimat. Und da habe ich noch nie gesehen, diese Heimat. Logischerweise, weil die ja hier sind, weil sie eben nicht dahin konnten. Also da gab es schon wirklich echte Absurditäten. Und ich bin froh, dass wir da ein ganzes Stück weiter sind, weil wir jetzt eben sagen, gerade zum Beispiel in solchen, also in dem Fall ja nun nicht, ne, so, aber gerade in Fällen, wo sie dann hier bleiben, und es nicht selbst verschulden, dass sie jetzt nicht weg können. Nach 6 Jahren zum Beispiel für so eine Familie muss Schluss sein. Bei dieser Familie gehe ich davon aus, ich kenne den Fall nicht, ne? Deswegen kann ich es jetzt wirklich nicht beurteilen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass geprüft wurde, dass gesagt wurde, es liegt keine Verfolgung vor. Es liegt auch in Mali nicht ein Zustand vor, wo man sagen kann, die können dann nirgendwo leben und deswegen müssen sie zurück in ihr Heimatland. Also das wird es ungefähr so sein, ohne dass ich jetzt den Fall natürlich kenne.
Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, den ich leider nur zum Teil hören konnte. Ich wage trotzdem die Frage, haben Sie noch irgendeine Hoffnung, dass sich die ganzen europäischen Staaten um uns herum oder die vielen, die absolut restriktiv sind, noch für eine liberalere Flüchtlingspolitik gewinnen lassen oder ist es over? Zweite kurze Frage, ich nehme wie viele wahr, dass sich das Klima in Deutschland völlig polarisiert hat. In ein Feld von Menschen, die überwiegend auch hier sitzen, ich würde mich auch dazu zählen, die, sagen wir mal, asylaffin sind, offen sind und andere, die sagen, das wollen wir überhaupt nicht. Und dazwischen gibt es kaum etwas. Sie werden Ähnliches beobachtet haben, vielleicht, keine Ahnung, aber wie gehen wir damit um? Haben Sie eine Idee?
Also ich hatte ganz zu Beginn meines Vortrages schon gesagt, wir haben schon eine Atmosphäre in unserem Land, die wir noch nie zuvor hatten, in positiver Hinsicht erst einmal gesehen. Also es könnte bei dem allen, was geschehen ist, hätte die Stimmung schon ganz anders sein können, in meinen Augen. Also da hätte man gesagt, um Gottes Willen, nicht? So, da kommen jetzt all diese Menschen, was machen wir bloß mit denen und so. Das war ja wirklich eigentlich ja unfassbar positiv, dass zunächst mal gesagt wurde, es ist so schrecklich, was überall auf der Welt los ist und 60 Millionen Menschen sind insgesamt auf der Flucht, 20 Millionen außerhalb ihrer Landesgrenzen, 1 Million kommt bei uns an. Also wenn man das jetzt so auf 80 Millionen rechnet, das ist nicht der Untergang, nicht so, wenn man das jetzt nur rein statistisch natürlich betrachtet. Und dann kam eben diese ganze Bewegung. Ich glaube, oder ich habe inzwischen die Erfahrung gemacht, dass die Stimmung auch teilweise ganz schwer einschätzbar ist. Also ich mache das mal an einem Beispiel fest. Ich bekomme wirklich sehr viele unfreundliche Briefe. So, kriegen alle in Berlin natürlich, aber ich auch. Und wirklich, wirklich unfreundlich, ne, so. Und wenn ich auch nur einen Hauch eines Inhaltes erkennen kann, an irgendeiner Stelle, also außer, dass da jetzt eine Anreihung von Beschimpfungen ist, aber an irgendeiner Stelle, was zu Flüchtlingen oder so, beantworte ich die. Das ist eigentlich immer mein Credo gewesen. Ich versuche eigentlich immer, alle Briefe zu beantworten. Und was ich ganz erstaunlich finde, ist, man kriegt dann zum, also das Extrem war wirklich mal so eine Mail, so sie dumme, was weiß ich, und völlig unfähig und das ist ja alles ganz schrecklich in unserem Land und was passiert hier und ich weine, also so ganz lang. So, dann habe ich noch an dem Abend, manchmal sitze ich so zu Hause und ich muss sagen, so dieser Motor ist dann da, nicht? Dann denkt man, wieso denkt der so? Oder wieso denken die so? Dann nehme ich mir wieder 5 vor, von denen ich die Mails gesehen habe und beantworte die. Und dann kam am nächsten Vormittag eine Mail zurück, sehr geehrte Frau Özus, ganz herzlichen Dank für Ihren tollen Brief. Also, und danke für die vielen Informationen. Und dann tut man so die beiden Briefe nebeneinander und denkt, ist das jetzt die gleiche Person? Oder ist das die Ehefrau oder so, ne, die sich geschämt hat zu Hause, dass ihr Mann das geschrieben hat? Ich meine, nein, das ist jetzt ein Scherz. Aber ich merke zum Teil, und das ist jetzt mein Beispiel, manchmal schreiben sich, glaube ich, oder schreien sich auch manche so ein Frust von der Seele, die aber noch erreichbar sind. Also die ich ja auch gerne, denen ich dann sage, passen Sie auf, das ist so und so aus meiner Sicht. Ne, so. Ich glaube, da ist eine Menge noch in der Mitte, die eben nicht so ganz sicher sind, wie sie eigentlich denken sollen und die dauernd nur hören, die haben das alles nicht im Griff, was machen die da überhaupt in Berlin, machen die überhaupt irgendwas, ne, so diese politische Klasse, was man nicht alles hört. Also man wird ja manchmal schon komisch angeguckt, wenn man sagt, ja, ich fahre auch Bus und S-Bahn und ich habe auch keine Leibwächter um mich rumrennen und so. Es gibt ja so ganz eigenartige Bilder mittlerweile und das, glaube ich, müssen wir ein Stück weit wieder runtergekocht bekommen. Also da sehe ich wirklich eine ganz große Herausforderung für uns. und ganz viel erklären auch. Wer kommt denn eigentlich in unser Land? Wer darf bleiben? Wer darf nicht bleiben? Wie viele sind es dann am Ende? Was tun wir für sie? Also das ist schon etwas, das ist wahnsinnig mühselig, weil man ja nicht gleichzeitig überall immer stehen kann und jeder hat auch nochmal andere politische Felder zu beackern. Aber da sehe ich eigentlich unsere Chance, dass wir zum einen die stützen, die ja nun auch sehr positiv sind, wie Sie das sagen, aber zum anderen vielleicht auch den anderen so ein bisschen das Feld wegnehmen, wenn man so will, die das jetzt nur negativ auslegen wollen, denn die sind nicht ehrlich. Also ich lese wirklich viel, den ganzen Tag bei Facebook, im Internet, überall und es steht viel Falsches drin. Neulich kam, darf ich das nur kurz ausführen, ich will gar nicht zu lang machen, aber meine Spülmaschine war kaputt, nicht? So passiert ja mal. Dann habe ich also jemanden gerufen, musste das jetzt irgendwie zwischenschieben, dann kommt der Monteur, den ich jetzt auch schon seit einigen Jahren kenne und sage, sagen Sie, Frau Özos, darf ich mal fragen, ich traue mich jetzt kaum, aber stimmt es eigentlich, dass jeder Asylbewerber 4.000 Euro bekommt? Und ich so, nein, das stimmt nicht. Und es ist ein ganz netter Herr, nicht so, den ich ja nun schon sage. Aber dieses ständige auch gegen solche Dinge angehen müssen, macht es ja nicht ganz leicht. Da muss man, glaube ich, auch weiterkommen. Oder ich wurde im Internet, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Aufrufe das hatte, ich hätte eine Integrationssteuer gefordert, dass alle Menschen jetzt noch mal zahlen. Warum soll ich das tun? Also das ist doch das Schlimmste, was man überhaupt tun kann. Im Moment sagen, jetzt zahlt ihr nochmal alle ordentlich. Ne? So, das müssen wir schon hinbekommen aus unseren Haushalten. Und das kriegen wir im Moment ja auch hin. Wie das in den nächsten Jahren ist, muss man schauen. Aber wir haben trotz allem immer noch sogar die Schuldenbremse eingehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Also man muss wirklich diese Dinge mal nebeneinander stellen. Und deswegen glaube ich, man kann da ganz viel tun. Gerade auch im Bereich, und das ist mein letzter Punkt dazu, wenn man das Ehrenamt, das sind ja alle, wenn man so will, die da aktiv sind, auch stärkt. Ich habe jetzt zum Beispiel richtig Geld bekommen von den Haushältern des Deutschen Bundestages, weil ich gesagt habe, ich möchte eben eine Struktur aufbauen. Ich möchte mit den Wohlfahrtsverbänden, ich möchte mit anderen Verbänden zusammen, ich mache ganz viel mit dem Deutschen Fußballbund, mit der Deutschen Fußballliga, mit der Kinder- und Jugendstiftung. Wir stärken alle Fußballvereine, alle Turnvereine, alle Ehrenamtlichen vor Ort, die sich einsetzen für Flüchtlinge. Die sollen nicht das Gefühl haben, sie machen es alleine. Und es gibt keine Struktur und keinen Ansprechpartner, sondern genau das bauen wir jetzt auf, dass man auch mal zu jemandem hingehen kann und nachfragen kann, Mensch, ich weiß jetzt gar nicht weiter, ich weiß gar nicht, was der von mir will oder ich weiß nicht, was er da gerade wieder für einen Stempel braucht oder so, dass man genau das jetzt auch stärkt. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe. Ach so, Europa, genau, habe ich ja auch, ich dachte gerade, es ist die Chance nochmal, das hatte ich jetzt schon ausgeführt natürlich, deswegen vielleicht nicht ganz so intensiv, aber ich kann es in zwei Sätzen machen. Für mich steht die Europäische Union wirklich vor einer ganz großen Bewährungsprobe, also wenn wir es nicht schaffen, etwas, was wir uns ja schon mal aufgeschrieben hatten, was so vielleicht nicht ohne weiteres funktioniert, aber was wir tagtäglich immer wieder auch ein bisschen monstranzartig vor uns her schieben, nicht? Wir sind Europa, huch, wir sind die Länder mit den ganzen Werten des Menschen, mit der Freiheit des Menschen. Wir wollen das verkörpern und bei der allerersten Herausforderung, wo es um humanitäre Verpflichtungen geht, fallen wir alle auseinander. Also das, finde ich, ist schon ein Stück Enttäuschung, das sage ich ganz offen und ich glaube auch, das wird in diesem Jahr schon unser Thema sein. Werden zumindest einige dieser Staaten in der Europäischen Union nun endlich sagen, wir wollen auch etwas tun, wir wollen uns auch engagieren und es darf nicht immer wieder nur darauf ankommen, dass wieder ein totes Kind am Strand liegt oder so. Also das hat man ja in Großbritannien gemerkt, wie der Cameron gesprochen hat, hat sich noch nicht so viel geändert leider, aber wie er erst gesprochen hat, als dieses Bild von dem toten Aylan da war plötzlich in England Deutschland richtig was los. Also da sind die Menschen auf die Straße gegangen und haben demonstriert und haben gesagt, wir sind nicht so ein kaltes Land. Ne? So, wir wollen uns jetzt auch engagieren. Es ist, also die Zahlen, die er nimmt, sind zwar lächerlich, aber immerhin hat er welche genommen. Das Gleiche ist ja auch in Frankreich. Es ist eine unglaubliche Angst vor dem Rechtspopulismus da in Europa. Es ist eine unglaubliche Angst vor dem Erstarken rechter Parteien da. Und deswegen, und das glaube ich, ist das Problem, gehen ganz viele vorsichtige Wege, ne, und versuchen das so ein bisschen jetzt ja, eher von sich zu weisen. Und das kann nicht die Zukunft Europas sein.
Also ich habe drei Fragen an Sie. Und zwar die erste: Wie stehen Sie persönlich auch zu der Aussetzung der möglichen geplanten, geforderten Aussetzung des Familiennachzuges, eventuell Syrer, die in den subsidiären Schutz kommen und dann für 2 Jahre ihre Familie nicht nachholen können? Zweite Frage, die SPD fordert die Wohnsitzverpflichtung für 3 Jahre für anerkannte Flüchtlinge. Wie stehen Sie dazu? Und die dritte Frage, sehen Sie nicht auch, dass die Gelder, die im Moment auch als Steuergelder in diesem Bereich Flüchtlingshilfe investiert werden, dass das ein riesiges Konjunkturprogramm für Deutschland ist?
Das ist schön. Also ich fange mal mit dem Letzten an, weil das ist wirklich das, was interessanterweise ja kaum gesagt wird. Das war vorhin in einer Runde, nicht bei den Journalisten oder ich weiß gar nicht, ob es davor war. Tatsächlich ist es so, wir haben, also bei allen Containerherstellern, die haben sich eine goldene Nase verdient im letzten Jahr. Man konnte auf der ganzen Welt keine Container mehr bestellen. Mein Mann war ja bis gestern noch Innensenator von Hamburg und hat gesagt, also egal was sie kosten, ich kaufe alle. Nicht? Also jetzt ein bisschen übertrieben. Aber es gab wirklich schon keine mehr zu bestellen. Und tatsächlich ist es so, dass sehr viele Wohnungsbau, nicht? Die ganzen Bauleute, die freuen sich alle. Da ist richtig was passiert in unserem Land, was jetzt angekurbelt wird. Natürlich, wir setzen als Bundesregierung neue Programme auf für Sozialen Wohnungsbau, weil wir sagen, es darf ja nicht diese Konkurrenzen geben. Wir bauen nicht für Flüchtlinge, wir bauen für alle. Und dann muss sich natürlich auch entsprechend das ein Stück weit aufgeteilt werden. Aber das ist für unser Land mit Sicherheit nicht nur alles ein Einzahlen, sondern wir haben dadurch eine ordentliche auch Anreize an vielen Stellen bekommen. Jetzt mal völlig ab davon, dass wir vielleicht noch zusätzliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden, nicht so. Aber das ist schon richtig. Also das kann man, glaube ich, auch so relativ schnell beantworten. Ja, auch einfacher ist es beim Familiennachzug. Wir würden eigentlich morgen das Asylpaket 2 beschließen. Das ist, wenn der Stand von vor einer Stunde nicht schon wieder passé ist, dann wird das morgen nicht geschehen, weil wir uns an der Stelle mit dem Familiennachzug nicht einigen konnten, dass tatsächlich jetzt, also es geht ja darum, dass die subsidiär Geschützten ihre Familien eben nicht nachholen sollen, was eine sehr kleine Gruppe ist, muss man dazu sagen. 1.700 Leute insgesamt. Ja, das ist richtig, aber sie sind es ja nicht. Also im Moment ist die Lage tatsächlich so, einige sind ja zu subsidiär Geschützten erst einmal erklärt worden, aber vor jedem Gericht werden sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention beurteilt. Also die haben sich da alle wieder rausgeklagt, wenn man so will, die da drin überhaupt gelandet waren. Im Grunde trifft es die Syrer gar nicht, diese subsidiär geschützte Geschichte. Und deswegen ist das jetzt natürlich auch schon eine etwas merkwürdige Debatte. Wir wollten, dass die Syrer komplett rauskommen aus diesem Paket. Das scheint aber rechtlich schwierig zu sein, wenn man eine Gruppe jetzt sozusagen grundsätzlich rausnimmt aus diesem Paket. Also da ist am Anfang ein bisschen böser Wille auch gewesen, so von anderen vielleicht, ne, so zwischen den Parteien. Inzwischen scheint es mir eher, man hat gesagt, man will sich einigen und das kaufe ich inzwischen auch allen ab. Die wollen sich wirklich einigen, aber das scheint eben nicht ganz leicht zu sein, dass man jetzt nochmal dieses deutliche Signal aussendet, Syrer werden das nicht sein. Die wird es nicht treffen. Jetzt muss ich aber dazu sagen, müsste ich jetzt nicht, aber ich sag's mal der Ehrlichkeit halber, der Familiennachzug dauert immens lange im Moment. Also der ist ohnehin, sie kriegen ja vor einem Jahr fast gar keinen Termin, um überhaupt es zu beantragen in den Botschaften. Und in Beirut zum Beispiel erzählte uns gerade der Staatsminister für Europa auch, der war gerade da gewesen, die arbeiten im Drei-Schicht-System, die arbeiten sogar teilweise die Nacht durch, aber es lässt sich gar nicht so ohne weiteres machen. Ein Stück weit wird dadurch natürlich auch gebremst, wenn man so will. Also manchmal bin ich mir nicht sicher, ob nicht das ein oder andere auch mal überwiegt. Aber tatsächlich ist dieser Familiennachzug eine ganz schwierige Geschichte. Deswegen habe ich mich über solche Zeitungsmeldungen wahnsinnig geärgert im letzten Jahr, nicht? Also eine Zeitung mit vier großen Buchstaben hat uns ja dann ausgerechnet, wie viele Hunderttausenden plötzlich nachziehen würden, wo man dachte, wie sollen die denn alle plötzlich nachziehen? Erstmal hat nicht jeder fünf Kinder. Ich weiß gar nicht, wie das berechnet wurde. Ungefähr so jede Familie wurde mit 5 bis 7 Menschen, glaube ich, berechnet. Also bei den Unbegleiteten bin ich mir relativ sicher, dass die nicht alle schon so viele Kinder haben. Und dann auch einfach so hochzurechnen, die würden mal eben kommen. Das sind natürlich Dinge, die sind völlig kontraproduktiv. Also die kann man nicht abstellen. Wir haben Pressefreiheit, ist auch gut so, aber an der Stelle ärgert es mich. Ne? So möchte ich schon sagen. Und denke ich auch, das kann man sich dann vielleicht auch mal verkneifen. Aber das wird also von daher noch ein Stück weit zu besprechen sein. Und was war jetzt nochmal Ihre dritte Frage? Wohnsitzverpflichtung. Ach ja, genau, die Wohnsitzverpflichtung. Das ist jetzt so eine Sache, die ist natürlich auch für mich als Beauftragte gar nicht so einfach. Weil auf der einen Seite muss ich zur Kenntnis nehmen, natürlich in den Großstädten ist wirklich Alarm. Da findet niemand mehr eine Wohnung. Das war ja teilweise schon so, bevor die Flüchtlinge kamen, ne, so dass man keine Wohnung mehr findet. Deswegen ist es ganz wichtig, so ein soziales Wohnungsbauprogramm endlich aufzulegen, ganz viele Wohnungen zu bauen. So viele, wie wir brauchen, können wir gar nicht bauen. Also Hamburg, Berlin, München, Frankfurt, die brauchen echt Wohnungen. Ne, so die brauchen Wohnraum, das ist zurzeit recht schwierig. Daher kam dieser Gedanke, dass wenn die Leute anerkannt sind, das ist ja jetzt das Neue, das hat mit der Residenzpflicht gar nichts mehr zu tun, also auch rechtlich nicht, dass sie anerkannt sind, dass man ihnen, jetzt sage ich es mal mit meinen Worten, also das ist nicht sozusagen die offizielle Schreibweise, verhindert, dass sie alle in die Städte ziehen. Das ist ja der eigentliche Punkt. Ob jemand von, weiß ich nicht, Freital nach Heidenau zieht oder so, das ist im Grunde egal. Aber dass eben nicht die Leute anfangen, immer in die Großstädte zu ziehen. Nun steckt aber ein Widerspruch natürlich dahinter. Wir wollen ja, dass die Leute schnell in Arbeit kommen. Wir wollen ja, dass die Leute schnell für sich sorgen können. Und deswegen ist an der Stelle im Moment auch noch nichts niedergeschrieben. Jetzt wird ja geprüft im Justizministerium und überall, was geht denn überhaupt? Und was ist sinnvoll? Also was kann man denn überhaupt machen, damit nicht sofort der Druck in den Großstädten größer wird, aber damit man gleichzeitig nicht Integration verhindert. Und das ist natürlich der Widerspruch, den ich im Moment auch immer wieder zur Sprache bringen muss und auch bringe, ohne sozusagen zu übersehen, was dann die Oberbürgermeister oder ersten Bürgermeister oder Regierenden und wie sie alle heißen, was sie dann auch vortragen. Ne? So, das ist ja klar, dass man das auch zur Kenntnis nehmen muss. Aber es ist noch nichts fest. Und das ist auch der Grund, weil es sich eben teilweise noch widerspricht.
Können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung, bevor die Flüchtlingswelle angerollt ist, also vor 2015, Gelder für die Hilfe in den türkischen Lagern, wo sehr viele syrische Flüchtlinge leben, um die Hälfte gekürzt hat? Ja, es sind ja sehr viele in Jordanien, im Libanon und in der Türkei.
Ach, das meinen Sie.
Und können Sie bestätigen, dass die Bundesregierung unter Frau Merkel, meine, wir hatten ja 2012, 2013 noch eine FDP-CDU-Regierung, dass die Gelder um die Hälfte gekürzt worden sind?
Nee, ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Gelder sind nicht gekürzt worden. Wir sind ja in die Lager gereist. Also ich war
aber erst danach, erst 2015. Da ist der Steinmeier dann hin. Aber vorher?
Na, ich spreche jetzt davon, dass ich selber gereist bin, ne? So in die Lager. Und ich habe ja da mit den Leuten vom Welternährungsfonds gesprochen, von der OECD, vom UNHCR. Und die haben uns Folgendes geschildert. Sie hatten halt eine bestimmte Summe, ne, so sagen wir mal, bestimmte Milliarden, die ja aus der EU kamen, aus Deutschland nochmal extra teilweise, aus den USA, gibt ja ganz viele Geldgeber. Nun kamen so unglaublich viele Flüchtlinge ja gleichzeitig dazu. Und sie hatten vorher, vor 2015 oder am Anfang noch von 2015, im Schnitt ungefähr $30 pro Kopf. Ne, so, das war ja immer so die Berechnung. Damit konnten sie die Menschen unterbringen, ernähren und so weiter. Als diese ganzen Massen kamen und Ende des letzten Jahres, da war ich ja auch noch mal in Jordanien, hatten sie noch ungefähr $13 pro Kopf. Und das lag jetzt, es wurde nicht gekürzt, aber man hätte ja drauflegen müssen, um überhaupt das sozusagen pro Kopf erhalten zu können. Das ist nicht geschehen, zunächst einmal. Das war auch Thema im Kabinett tatsächlich. Und dann wurde auch sehr schnell gesagt, Deutschland muss seinen Verpflichtungen nachkommen, weil wir doch die Erfahrung gemacht haben, wenn wir es machen, ist der Druck sowohl auf die EU sehr groß, sie ist ja dann auch nachgezogen mit einer bestimmten Geldleistung. Und wir hoffen natürlich, dass die USA, die hatten das bisher noch nicht gemacht, auch noch mal was extra drauflegen. Weil die ja auch immer sagen, ne, so, wir helfen euch schon irgendwie und so. Da hoffen wir auch, dass da noch mal was draufgelegt wird. Es ging aber real nicht um eine Kürzung. Es ging darum, dass das Geld, was bis dahin gezahlt wurde, für diese Massen nicht mehr reichte. Also es hat sich dadurch faktisch verkürzt, wenn Sie so wollen. Aber es ist nicht so, dass wir weniger gezahlt haben.
Ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage ist beispielsweise, dass die 69.000, die in der Statistik standen, von Albanien, im Jahre 2015, ist Albanien jetzt ein sicheres Herkunftsland und werden diese 69.000 komplett zurückgeschickt? Also Albanien haben wir rechts unten 69.000 registrierte Flüchtlinge.
Ach, ja.
Ist Albanien ein sicheres Herkunftsland?
Also für die EU sind ja mittlerweile alle Balkanstaaten sichere Herkunftsländer.
Gut, werden die alle zurückgeschickt?
Naja, bei uns kommt es natürlich, wir machen trotz, also egal, ob jemand aus einem sicheren Herkunftsland kommt oder nicht, also das sei jetzt mal dahingestellt, hat jeder natürlich das Recht auf ein eigenes Verfahren. Das heißt jetzt nicht, jeder wird sozusagen angesehen, Albaner, tschüss, so ist es nicht, ne, so, sondern jeder hat natürlich das Recht auf ein Verfahren. Die Albaner haben bei uns relativ wenig Chancen. Also es steht bei 1%, glaube ich, ungefähr die letzte Quote, die überhaupt bei uns anerkannt wurde. Das sind dann aber eher so Menschen, die wahnsinnig krank sind oder wo sozusagen die Behandlung wirklich dort nicht leistbar ist. Es gibt ja Kinder mit, weiß nicht, Loch im Herz und so, was ich schon als erlebt habe.
Also es gibt Ausnahmen.
Das gibt es, genau. Das sind aber eher wenige. Die meisten werden, so, nehme ich an, also so ist das bisher gewesen, einen ablehnenden Bescheid bekommen, wenn sie ihn nicht schon haben. Das ist ja eine Statistik vom ganzen Jahr. Und aus den Balkanstaaten kamen, ich glaube, 3/4 aller Anträge im ersten Halbjahr, wenn man das einmal so ungefähr überschlägt. Danach haben sie eben gemerkt, dass das nicht, dass es hier keine Aussicht mehr hat.
Und dann meine letzte Frage ist, dass beispielsweise die Griechen und auch die Italiener schon lange, bevor bei uns diese Flüchtlingswelle hier so richtig akut wurde, Alarm geschlagen haben im Jahre 2012, 2013 und 2014 und dass gerade Deutschland da so gut wie gar nicht reagiert hat. Können Sie was dazu sagen?
Da kann ich jetzt nicht so richtig was zu sagen. Also es ist natürlich so, dass die Flüchtlinge kamen immer dort erst an, also als erstes, das ist ja klar. Und es gab eben immer dieses gemeinsame Asylsystem beziehungsweise Dublin-III-Verordnung, wo es hieß, ihr müsst die eben registrieren. Und ihr müsst dann sagen, wer da ist. Also so wäre ja das normale Verfahren. Und wir hätten ja quasi dann einen Teil abgenommen. Was uns schnell geärgert hat, war zum einen, dass Griechenland das einzige Land in der Europäischen Union ist, wohin man gar keinen Flüchtling zurückschicken darf, nach Urteil des Europäischen Gerichtshofs, weil sie ganz schlecht mit Flüchtlingen umgegangen sind, auch schon vor dieser Flüchtlingswelle. Also die Unterbringung war katastrophal, völlig menschenunwürdig. Das hat eher zu Unstimmigkeiten geführt. Also ich habe damals noch eine Gruppe angehört von Bundestagsabgeordneten. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das 2013 war oder 12, aber so ungefähr in dem Dreh, also auf jeden Fall vor 2014, die eben wiederkam und vollkommen erschüttert war darüber, wie mit Flüchtlingen dort umgegangen wurde. Und dann gab es eben dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof. Und so, das war für uns alle natürlich ganz schrecklich, dass wir sagten, wir haben jetzt hier ein Land, was eigentlich die registrieren soll, wo aber gar kein Flüchtling so richtig bleiben kann. Das hat zu Unstimmigkeiten durchaus geführt. Italien hat es ja dann ein bisschen ähnlich gemacht. Ich muss sagen, also bei Italien bin ich halt immer so zwiegespalten, weil die haben ganz viele einfach durchgewunken. Ne, so. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir wohl getan hätten in so einer Situation, aber jetzt sagen wir mal, wie es war. Sie haben eben ganz viele durchgewunken. Aber die, um die sie sich gekümmert haben, und ich rede jetzt nicht von den riesigen Lagern und so, ne? Also Catania, wirklich mal ganz im Süden, die haben wahnsinnig tolle Projekte für Frauen, für Schutzbedürftige, für Männer, für junge Männer. Die haben bei den Frauen sehr schnell geguckt, wie können die sich gegenseitig stützen. Die haben teilweise natürlich Angst, ihr Kind jetzt irgendwo zu lassen, wenn sie in einen Kurs gehen oder so. Das kann man ja nachvollziehen. Die haben da die haben so Wohnungen geschaffen für 6, 7 Frauen. Die haben gegenseitig aufeinander aufgepasst, auf die Kinder und sich auch gegenseitig gestützt. Die haben zusammen Sprachkurse, Ausbildung bekommen. Da habe ich immer gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir uns alle wünschen würden. Und die haben es für sich so gelöst. Wir machen es für ein paar, den Rest schicken wir weiter. Das ist jetzt auch nicht die richtige Lösung. Ne, so. Aber im Grunde ist das natürlich so ein System, was ich mir auch damals sehr notiert habe, auch sozusagen in Gedanken, wo wir heute ja gucken, warum achten wir so wenig eigentlich darauf, was die Situation besonders schutzbedürftiger ist? Also der Älteren, die können ja nicht so ohne weiteres alles machen, nicht so. Oder die Kranken oder eben auch die Frauen. Und da glaube ich, ist im Moment doch sehr viel im Argen, weil sie sowohl in den Unterkünften ja teilweise sich sehr schutzlos fühlen, wenn das so 1000 Leute in einem Raum sind. Die Dusche ist im Keller. Das war jetzt das, was ich eben das eine Mal ganz erschreckend da festgestellt habe. Dann lasse ich ja nicht mein Kind auf dem Bett sitzen und gehe runter in den Keller oder so. Also das sind so Dinge, die sind natürlich noch nicht so im Optimum angekommen. Und da überlegen wir ja auch, wie können wir uns verbessern. Aber bei uns in Deutschland herrschte, glaube ich, zwischen allen, also auch mir als Beauftragter, die ja auf alles achten muss, immer eine Einigkeit, wir sind in einem Krisenmodus. Ich kann nicht den Bürgermeistern sagen, also du musst zwar jede Nacht da irgendwelche paar hundert Leute irgendwo unterbringen, aber achte doch bitte noch darauf, dass du die alle getrennt hast und schöne Räumlichkeiten und so. Also irgendwann hört es ja auch auf, reell zu sein, nicht? So, da haben wir gesagt, okay, jetzt ist erstmal der Modus Obdachlosigkeit vermeiden, jetzt kommt der Modus, wenn man so will, Strukturen schaffen und eine Ordnung in das Ganze bringen.
Dankeschön erstmal für Ihre Ausführungen. Mein Name ist Friederike, ich bin hier mit Irem. Wir arbeiten an einem Projekt zur Arbeitsmigration im ländlichen Raum hier in Thüringen und hätten die Frage, die sich ein bisschen darauf bezieht, was Sie schon angerissen haben, mit dem verstärkten Zuzug von Migranten oder von Flüchtlingen in die Großstädte, was absolut verständlich ist und auch wir als internationale Studenten das absolut nachvollziehen können. Wir haben aber jetzt hier eine Studie gemacht und auch herausgefunden, dass im ländlichen Raum eben die Jobs sind, sowohl in unserer Projektstadt im Süden von Thüringen als auch in Deutschland allgemein. Das Problem, was hier gesehen wurde, war, dass Migranten und Flüchtlinge gar nicht wissen, dass diese Jobs mit Perspektive, Ausbildung im Handwerk etc. bestehen. Wie wollen Sie als Bund, als Beauftragte in diesem Bereich diese Lücke in den Informationen irgendwie überbrücken? Wie wollen Sie das schaffen? Also das würde uns sehr interessieren. Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Das ist eine ganz wichtige Frage. Also ich glaube, da wo Jobs sind, Menschen anzusprechen, ist gar nicht mal das ganz große Problem. Also man kann ja erstmal sagen, hier, wir haben da und da und da Angebote. Ne? So, das glaube ich, lässt sich sogar relativ einfach bewerkstelligen, wenn man zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen sogar schon hätte oder zumindest in den Folgeeinrichtungen, dass jeder eine ordentliche Beratung bekommt. Ne? So, wo gibt's Jobs? Gibt's hier in der Nähe welche und so. Wo ich ein echtes Problem und einen echten Knackpunkt sehe, ist, diese duale Ausbildung, die wir haben, haben, versteht kein Mensch. Also die meisten, auch das war früher schon so, bei den türkischen Einwanderern zum Beispiel, gibt es immer so dieses Bild, das ist doch so eine Art Hilfsarbeiter, ne, so, der da, und dann muss der immer so für den anderen sauber machen oder so. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen übertrieben. Ich habe heute noch Gespräche mit Eltern, die dem Ganzen nicht so ganz trauen. Wer da fein raus ist, muss man sagen, sind ausländische Betriebe, die inzwischen ja richtig Personal einstellen, die bis zu den Eltern nach Hause gehen und denen erklären, welche Perspektiven ihre Kinder haben. Und ich meine, das ist auch dieser Situation geschuldet, dass wir eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer händeringend suchen, dass wir Auszubildende suchen, dass sie richtig Personal dafür haben, damit die das eben erklären. Ich habe verschiedene Betriebe jetzt gesehen von Leuten, die wie ich zum Beispiel, nicht, deren Eltern mal eingewandert sind, die selber hier geboren wurden, hier jetzt einen Betrieb eröffnet haben und mittlerweile schon wissen, wie Eltern sozusagen ticken können und welche Dinge sie ausräumen müssen. Aber das ist eine ganz große Hürde, gerade auch für die Neueinwanderer. Dieses duale Ausbildungssystem müssen wir erklären. Bei uns, bei der Handwerkskammer in Hamburg, hat mal der Vorsitzende gesagt, ich habe das ganz leicht gelöst. Ich nehme die alle, gehe mit denen in die Tiefgarage der Handwerkskammer. Die brauchen nur die Autos der ganzen Leute sehen, die bei uns hier die Betriebe haben und beschäftigt sind. Dann sind die alle überzeugt davon, man kann gut verdienen, wenn man eine ordentliche Ausbildung macht. Also manchmal muss man ja wirklich solche Dinge dann bemühen, um klarzumachen, man muss nicht immer studiert haben. Und das Studium ist nicht für jede Sache auch richtig und auch nicht für jeden jungen Menschen richtig. Das ist schon etwas, was deutlich in den Zahlen auch nachvollziehbar ist. Wir haben einen großen Anteil von jungen Menschen mit irgendwelchen Einwanderungsgeschichten, die ihr Studium abbrechen, weil es in Wahrheit etwas ist, wo die Eltern sie hingedrängt haben, aber sie selber eigentlich nicht dafür interessiert sind. Also geeignet sind ist vielleicht wirklich der falsche Ausdruck. Es ist nicht ihr Weg, die Wissenschaft oder so. Und das, glaube ich, müssten wir halt noch ein Stück weit zusammenbekommen. Und da kommt die Situation mit den Flüchtlingen eben genau da rein. Wir müssen es jetzt besser erklären und da sitzen wir durchaus bei uns auch im Hause zusammen und überlegen uns, wie können wir das schneller jetzt natürlich auch deutlich machen, was eigentlich eine Ausbildung ist und welche Chancen das auch eben beinhaltet. Ne? So, wo man kann ja danach auch noch studieren, wenn man es möchte und so, aber das weiß natürlich jemand, der zu uns kommt, nicht sofort. Also wir werden die Informationen dafür liefern, aber wir werden, was glaube ich noch wichtiger ist, die Bundesagentur für Arbeit hoffentlich so weit haben, dass sie überall auch diese Gespräche führen kann mit den Menschen, damit sie das System überhaupt verstehen.
Ja, ich denke, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich hätte auch noch was Kleines, wenn ich noch was fragen darf. Also ich bin ganz froh, dass wir hier mal richtige Zahlen sehen, denn ich glaube, das ist eines der ganz großen Probleme, dass Zahlen rumschweben, rumwabern, die einfach völlig außer Rand und Band sind. Ne? Millionen von Flüchtlingen und Millionen, die kriminell werden und so weiter. Aber eine Zahl würde ich auch gerne noch mal wissen, die auch so aufgebläht wird, die nicht registrierten Flüchtlinge. Haben Sie da eine Zahl? Wie viele sind es denn noch, die jetzt eigentlich nicht registriert sind? Oder was ist die Schätzziffer derer, die noch nicht registriert sind?
Also im Moment gehen wir von ungefähr 300.000 aus. Also das war jetzt die letzte Zahl, die ich bekommen habe. Die kann natürlich noch ein Stück höher liegen. Wir sind ja eben nicht registriert. Aber so ungefähr war der Überschlag jetzt von allen, die es gemeldet haben. Es ist ein bisschen abgebaut worden, war ja auch schon bei 380.000. Aber ich glaube, wir haben das jetzt so ein bisschen runterbekommen, weil wir jetzt in den Wintermonaten ja ein Stück weit Atempause hatten von den Neuzugängen. Also es wird sich ungefähr in dem Bereich noch bewegen.
Dann kann ich vielleicht nur noch in die Runde und auch Ihnen mal kurz fragen vielleicht. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht von der Universität bei den Flüchtlingen, weil wir uns Bildungsangebote auch von der Universität aus überlegen, was Sie denn eigentlich gerne hören möchten. Also wenn wir jetzt ein Bildungsangebot machen, was möchtet ihr denn lernen? Und das war ganz interessant, das ging los mit deutsche Gesellschaft, deutsche Parteien, Zivilgesellschaft, das fand ich sehr bezeichnend. Ne? Also für Leute, die flüchten, weil es keine Zivilgesellschaft gibt, wollen sie lernen, wie Zivilgesellschaft geht. Und dann natürlich eben auch praktische Dinge. Ne? Aber auch wirklich solche Dinge, wir wollen was lernen über die Deutschen, wir wollen die Geschichte wissen, wir wollen auch Israel, was ist das deutsche Verhältnis zu Israel, ganz wichtige Dinge verstehen. Und das fand ich jetzt auch erstmal ganz gut. Und jetzt müssen wir eben gucken, wie wir sowas dann auch organisiert und finanziert kriegen. Aber sowas wird hoffentlich auch ermutigt, ne? Oder? Dass also jetzt Bildungsangebote nicht nur von der Arbeitsagentur für Arbeit ausgehen, sondern eben schon auch von Universitäten, Fachhochschulen und so weiter.
Ja, natürlich. Also es gibt ja auch viele Studierende, viele, die ein Studium schon gemacht haben oder angefangen hatten, abgebrochen haben. Ich glaube, es gibt ein unglaublich großes Potenzial auch an wirklich aktiven jungen Menschen, die jetzt da sind, die einfach nur darauf warten, dass man sie anspricht. Bei allen Patenschaftsprogrammen, die ich besuche, bei allen Programmen, wo man wirklich sieht, da werden mal die jungen Leute angesprochen. Das sind, ich weiß nicht genau, ich hatte eben leider noch keine Zeit, mir das so genau in Erfurt bisher anzugucken, aber man kann das in beim Musikverein, nicht so Jugendmusikschule und so, die jetzt immer wieder nebenbei solche Projekte aufziehen. Kommt doch mal zu uns. Und die stellen dann fest, wir hatten neulich in Bremen oder Delmenhorst, da war ein junger Regisseur aufgetaucht. Ein unglaublich spannender Mensch, der jetzt anfing, mit denen das Theater neu zu machen, ne? So mit ganz neuen Einflüssen. Man muss einfach die Menschen sehen. Man muss mal schauen, ne? So wer möchte. Man kann nicht von jedem erwarten, dass er nach so einer Flucht nun sofort die Energie aufbringt, das ist klar. Aber ich glaube, wir schauen noch zu wenig darauf und vor allen Dingen müssen wir den Menschen eine Chance geben, für sich selber zu sorgen. Also auf der einen Seite ist Engagement, Hilfe und so ganz toll. Aber es muss immer damit verbunden sein, zu sagen, und dann machst du es für dich selber. Oder dann bist du eben selber aktiv. Also nicht überbehüten, wenn ich das mal so sagen darf. Nicht so, die wollen gar nicht alle von uns großgezogen werden, sondern bringen ja schon ganz viel mit. Aber den Weg in die Gesellschaft hinein, zu uns, mit uns in Kontakt zu kommen und sich auch mal einbringen zu können, das können die natürlich nicht alleine schaffen. Schon gar nicht, wenn sie irgendwo in einer Unterkunft sitzen und irgendwo darauf warten, dass jetzt was passiert mit ihnen oder dass sie eben irgendwas überhaupt machen dürfen. Da sind wir alle gefragt, nicht auch zu sagen, jetzt hier gibt es eine Chance. Meine Erfahrung ist, dass bei denjenigen Einrichtungen, wo es sehr schnell, oft ja vorher sogar schon, bevor überhaupt die Einrichtung fertig ist, runde Tische gibt, wo dann mal alle Akteure zusammengesammelt werden aus dem jeweiligen Stadtteil oder der Gemeinde, wo man sagt, wir hatten hier, nicht so, in dem Keller gibt es einen Jugendclub, der macht Musik, da gibt es die Sportgruppe, da gibt es die. Wenn man all diese Akteure vorher schon zusammensammelt, Freiwillige Feuerwehr ist übrigens im Moment der Hit, hörte ich, ne, so. Einige rekrutieren jetzt richtig ihren Nachwuchs, die da mal mitmachen dürfen. Die durften jetzt bei Laterneumzügen im letzten Herbst schon mitlaufen, waren irre stolz, ne, so in Uniform und so. Das ist schon was. Und wenn man das eben macht, also wenn man da auch ein Stück weit sagt, wir machen diese Angebote, man wird immer wieder feststellen, es kommen auch Leute. Also sie machen wirklich mit. Und es wird aber auch immer wieder, ich will das gar nicht jetzt nur rosa zeichnen, es gibt natürlich auch immer wieder Leute, junge Leute auch, die sagen, ich habe überhaupt keine Lust auf gar nichts. Also da darf man sagen, okay, da haben auch Sozialarbeiter noch was zu tun. Ne? So, es ist jetzt nicht so, dass alle immer nur Übermenschen wären. Aber es gibt eben dieses irrsinnige Potenzial an aktiv sein, an mitmachen wollen, an einbringen. Und das sollte man wenigstens abholen, finde ich.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich und dass Sie da
sehr
waren
gerne.
Und auch allen, die gefragt haben und anwesend waren. Dann nochmal herzlichen Dank.
Dankeschön.